Hallo zusammen, herzlich willkommen zur 75. Folge. Ein Dreivierteljahrhundert.
Hallo Michael, hallo Thorsten, hallo liebe Hörer und Hörerinnen.
Genau, ja, 75 Folgen.
Wahnsinn, ne? Ist das schon ein Jubiläum?
Eigentlich sind es erst 74.
Ja, du hast ja eine nicht released. Eigentlich hast du ja zwei schon nicht released. Ach so. Die Nuller,
aber die Nullte, die gab es ja
nee, die noch Null gab es, die gab es lange Zeit. Ja. Also, aber wer sie, da nicht, wer sie da nicht gehört hat, hat jetzt nicht gehabt.
Und die 74 kommt bei schlechten Zeiten ja auch nochmal an die Sonne, dann stimmt es wieder.
Genau. Ja, 75 was? Jahre. Nein, oh, Fall. Nicht ganz. Ja, wie immer mal mit Technikproblemen und so, ne? Man kennt das ja. Thorsten ist im Hotel, wieder in Hintertupfing.
Und, aber diesmal bin ich per Internet zugeschaltet und nicht per, ja, und nicht per Dosentelefon.
Heute guckt ja auch dein Kollege Marc keine Pressekonferenzen, ne?
Das ist richtig. Ich habe auch einfach ein anderes Zimmer.
Ach so, und da ist das Internet besser?
Ja, und ich habe jetzt, ich jetzt immer ein Kabel ins Zimmer gelegt. Also nicht ins Zimmer gelegt, also die patchen die Netzwerkdosen, die hier in jedem Zimmer ist eine Netzwerkdose, aber warum patcht man die dann nicht einfach?
Das verstehe ich auch nicht.
Wäre zu einfach, ne?
Und jetzt gehst du jedes Mal dahin und sagst, bitte patch die Dose, oder?
Nee, die haben das jetzt in meiner Karteikarte vermerkt, dass ich immer eine, ein Netzwerkkabel im Zimmer bräuchte.
Ach so. Und meinst du, die ziehen dann nachher das Patchkabel wieder raus, wenn du gehst?
Ja gut, ich komme ja nächste Woche wieder. Kann natürlich sein, wenn ich jetzt nächste Woche wieder das gleiche Zimmer habe, dann
ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich haben sie jetzt ein Zimmer, wo noch die Dose funktioniert und das kriegst du jetzt immer. Aber es wäre auch okay.
Nee, letztes Mal hatten sie mir auch, also letzte Woche hatte ich massive Probleme gehabt. Mhm. Und da hatte ich dann auch, weil ich mich dann beschwert habe, dass ich da gar kein Internet hätte, bla bla bla. Dann hatten sie mir auch das Kabel irgendwie da gepatcht, aber da hatte ich genauso beschissenes Internet aus dem Kabel wie wie over the air. Das war irgendwie ganz merkwürdig.
Vielleicht hängt da aber irgendwo jetzt heute dann doch wieder nur ein WLAN-Router dran.
Habe ich mir dann auch gedacht, dass sie gar nicht ein Kabel so lange gelegt haben. Ja, ja. Nee, aber jetzt kann ich mich, also ich hatte auch relativ gutes WLAN eigentlich jetzt die Woche. Mhm. Und hatte mich auch gerade sogar erst per WLAN eingewählt gehabt, ne, bei euch. Ihr erinnert euch.
Ja, ja.
Aber da hatten wir dann doch noch zwischendurch ein paar Probleme. Und jetzt über das Kabel läuft alles gut. Wobei ich gar nicht ganz sicher bin, ob ich überhaupt. Ich habe hier jetzt, das Kabel geht in so einen TP-Link-Reiserouter. Mhm. Und von da aus dann ja wieder per WLAN an mich selber. Bin gerade gar nicht ganz sicher, ob ich den umgestellt habe, dass der das Internet aus der Dose nehmen soll und nicht das Internet aus der Luft.
Ach so.
Okay. Aber funktioniert so oder so, deswegen ist ja egal.
Du hast ja, wir machen ja quasi wieder Double Ender, von daher. Wenn es im Stream ein bisschen ruckelt, dann sorry dafür, aber in der Aufnahme wird später alles schön sein.
Das ist irgendwie merkwürdig, der hat hier ganz komische IP-Adresse. Naja, werde ich mir nachher mal in Ruhe anschauen. Ist jetzt nichts für den Podcast.
Genau, mach das mal. Ich bin ja schon gespannt. Mario hat wichtige Neuigkeiten für mich.
Genau, wobei ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Neuigkeit noch rechtzeitig und früh genug rauskommen wird.
Okay.
Denn du hast ja Nachwuchs und der wird ja nicht Ewigkeiten die Windeln nutzen. Procter & Gamble hat aber jetzt angekündigt, dass die Windeln herstellen wollen, die den Füllstand an das Smartphone melden.
Okay.
Sodass du gar nicht warten musst, bis dein Sohnemann anfängt zu schreien. Du weißt schon vorher, okay, ich muss aktiv werden. Das Handy vibriert, die Windel ist voll.
Und wie funktioniert das dann? Was haben die da
drin? Bluetooth. Alles ist besser mit Bluetooth.
Aber wie gesagt, es ist noch eine frühe Entwicklung. Die freuen sich jetzt schon, dass die Leute sich länger als eine Minute, nämlich zwei Minuten, die Zähne putzen. Und das schreiben sie sich gut, weil die so tolle Technik haben. Und das ist aber alles noch in der frühen Entwicklung. Also es kann noch ein bisschen dauern.
Okay, haben noch kein Release-Date.
Nee, ich habe noch nichts gesehen. Ja. Und auch das Patent konnte ich mir hier auch noch nicht ansehen.
Aber wenn ich was Gemeines sagen darf, wenn es für Michaels Kurzen zu spät ist, ist es vielleicht, Mario, für dich noch genau rechtzeitig,
wenn du dann altes
in das Alter kommt, wo man doch wieder Windeln trägt.
Ja.
Du bist ein blöd, Mann. Alles klar. Ja, da freue ich mich schon drauf, ne? Dann muss ich noch if this then that die Schwester dann rufen, ne? Wenn bei mir das Smartphone vibriert.
Ja, oder bis dahin hast du vielleicht auch Philips Hue, dann kann das Licht im Haus blau werden oder so. Dann wissen auch alle Bescheid. Okay.
Oder braun, je nach Konsistenz.
Genau, blau oder braun, je nachdem, welcher Sensor angeschlagen hat.
Braun oder gelb. Okay. Oder
ja, braun Alarm.
Oh Mann. Ja, ja, interessant.
Aber mit Bluetooth ist natürlich schon interessant. Denn da gibt es ja auch andere Themen noch. Das war ja eine gute Überleitung.
Ich wollte vielleicht noch kurz was zu den Windeln sagen. Es gibt ja auch jetzt schon so Windeln, die zwar dir nicht mit Bluetooth den Füllstand anzeigen, aber zumindest gibt es so Indikatorstreifen vorne drauf. Und ich weiß nicht, ob sich das mit dem Bluetooth da unbedingt durchsetzen wird. Also die Windeln, die, wenn die jetzt doppelt so teuer sind, dann wird die ja wahrscheinlich keiner kaufen, außer vielleicht wir dann mal so, um es mal zu testen. Aber so für den ernsthaften Einsatz kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen.
Die sind zwar dann doppelt so teuer, aber du kannst sie so lange drum lassen, bis sie randvoll sind.
Ja, ja, genau. Also zumal,
bis aufs Äußerste.
Ich meine, am Anfang war dieser Indikator auch echt nett, weil ne, du hast ja beim ersten Kind halt null Erfahrung vorher. Ne, und dann guckst du halt mal, ah ja, okay, ist irgendwie noch gelb, ist alles gut. Oh nee, jetzt hier schon teilweise blau und irgendwann ist es ganz blau. Okay, jetzt sollten wir vielleicht doch mal wechseln. Aber spätestens nach ein paar Wochen hast du das eh raus und kannst das, du merkst halt,
riechen.
Die Windel ist voll.
Als würdest du das riechen können, ne?
Ja, gut, riechen nicht mal, aber man sieht dann auch, wenn die Windel entsprechend dick ist oder so. Also,
okay.
Ja, für den Anfang vielleicht ganz nett, aber irgendwann hat man halt, weiß man halt.
Vielleicht haben die ja einen recycelfähigen Bluetooth-Chip. Den schmeißt du einfach in die Windel rein und wenn das Ding dann voll ist, musst du den halt nur einmal ordentlich reinigen, schmeißt dir die nächste Windel rein.
Ja, ich kann, das wäre wohl noch sinnvoll, denke ich, dass da irgendwie so eine Lasche ist, ne, die legst, da schiebst du so ein Plättchen dann da irgendwie rein oder so und dann kannst du es halt in jede Windel wieder neu reinschieben, weil sonst ist das ja. Ja,
ich würde sagen, wir sagen jetzt nicht mehr, alles Weitere kann Procter & Gamble bei uns kaufen, unsere ja, Ideen.
Genau. Stimmt. Wenn wir das wieder sagen, dann wird es ja auch wieder umgesetzt.
Da wird es doch noch Wahrheit, ne? Vor allen Dingen das, was Thorsten gesagt hat. Bezüglich der Zukunft meiner Windel.
Vielleicht dann beim nächsten Kind, dann gibt es bestimmt auch mindestens schon Bluetooth 5, würde ich mal behaupten.
Das kann gut sein.
Ja, die, weiß gar nicht, wie sie heißen, Bluetooth Foundation oder so. Nein, es gibt eine Special Interest Group, so heißen sie. Die hatten jetzt vor kurzem Bluetooth 5 angekündigt. Kurz gesagt, es wird schneller und soll weiter senden und empfangen können.
Braucht weniger auch?
Vom dabei. Stromverbrauch her habe ich jetzt nichts Konkretes gelesen, dass es noch weniger verbrauchen soll, als es ja schon, also es ist weiterhin Bluetooth Low Energy, wie auch 4.0 schon, beziehungsweise aktuell ist ja 4.2. Es soll aber bis 400 Meter, theoretisch sind aktuell jetzt 100 Meter möglich, aber die meisten Geräte, die reizen das ja gar nicht aus, die kommen dann vielleicht 10 Meter oder 20 Meter weit, ne? Aber 100 Meter, das machen ja eigentlich kaum Geräte. Also das ist ja auch immer eine Sache, das können die scheinbar da irgendwie regulieren und je kürzer ich die Reichweite einstelle, desto stromsparender ist das ganze Ding. Und ich sag mal zum Beispiel hier so eine Bluetooth-Box, wie ja glaube ich jeder von uns hat, da ist es ja auch meistens okay, wenn die 10 Meter reicht, mehr braucht man ja oft gar nicht.
Also die Apple Watch zum iPhone schafft auf jeden Fall keine, also ich weiß jetzt nicht, 10 Meter, aber da ist ein Raum dazwischen, dann ist schon unterbrochen.
Bei mir geht die manchmal sogar noch, wenn ich auf der anderen Etage bin und da ist nicht im WLAN. Ja, also ich habe da, nämlich manchmal wundere ich mich, wie weit die doch reicht.
Vielleicht hast du ein bisschen dran gedreht. Wobei Mario hatte ja auch schon immer so Probleme mit dem WLAN auf anderen Etagen.
Nee, aber ich
habe dir Stahlbeton.
Mario, der hat wegen seiner Strahlenphobie, hat er immer Alufolie überwickelt und wundert sich dann, dass es nicht funktioniert.
Ach so, ja.
Genau,
gut.
Auch auf allen Geräten, nicht nur auf dem Kopf.
Genau. Du umwickelst dich quasi immer mit. Mhm. Hier bei Better Call Saul, hat das einer von euch geguckt?
Erste Staffel, ja. Ja, das da ist ja der.
Muss ich immer an Mario denken.
Der sich da in Alufolie einhüllt.
Wie er da mit seiner Notfalldecke sitzt.
Ja, man kann nie wissen.
Aber ganz so schlimm ist es bei Mario ja nicht. Man darf ja durchaus noch mit seinem Smartphone bei ihm in die Wohnung.
Ja, das Interessante ist ja, er hat jetzt ja neulich gesagt, er findet WLAN nicht so bedrohlich wie normale Handystrahlung.
Okay.
Mhm, richtig.
Ich meine, wenn man darüber nachdenkt, ist das ja auch schon gruselig, wenn du halt überlegst, das geht über Funk und ja über mehrere Kilometer hinweg bis zum nächsten Sendemast und das Ganze dann halt mit LTE-Geschwindigkeit, also quasi schneller als dein normales Netzwerk zu Hause ist. Also schon spannend auf jeden Fall. Und das Ganze dann direkt neben den Kronjuwelen.
Ganz genau. Oder am Kopf.
Ja, da muss man dann auch.
Ja, da ist ja immer die Frage, wie man die Prioritäten setzt, Mario, ne? Ob es jetzt schlimmer ist, ob am Kopf oder.
Bei mir ist der Zug schon abgefahren. Ja. Der Kopf wird nicht mehr gebraucht. umgekehrt. Ach,
nur der Kopf wird auch gebraucht.
Ja, Thorsten, du hast doch auch irgendwas da mit Bluetooth gemacht, oder?
Genau, ich habe mir auch was Bluetooth-mäßiges in China geshoppt. eBay. Und zwar, ich nutze ja eine fantastische App zur Zeiterfassung schon Ewigkeiten. Die App namens GeoFancy. Und zwar die gute, die auch noch Geld kostet und nicht die andere, die for free ist. Es gibt zwei, das eine mit E, das andere mit A geschrieben. Und diese GeoFancy, die irgendwie 2,99 kostet, ist von einem deutschen Entwickler. Der hat auch wirklich noch regelmäßig Updates rausgehauen. Da hat sich jetzt nicht so super viel getan. Also so ein bisschen kleine optische Verbesserungen, aber eben auch mal hier und da noch so ein ganz nettes Detail dazu gemacht und sowas. Also die App kann ich jedem empfehlen. Funktioniert dann so, du bist halt irgendwo da, wo du sagst, okay, hier bin ich jetzt quasi beim Kunden gerade, hier möchte ich meine Zeiterfassung machen. Dann fügst du diesen neuen Ort quasi als überwachten Ort hinzu.
Mhm.
Und dann bucht er dich eben immer ein und aus, so wie du in diesen GeoFence eintrittst. Das ist aber halt eben so auf 200 Meter genau ungefähr. Das heißt, bei mir allerdings, wenn ich auf dem Parkplatz fahre, dann löst es noch nicht aus. Wenn ich dann zu Fuß Richtung Hauptgebäude beim Kunden gerade gehe, dann löst es halt aus. Also so eigentlich ganz okay. Ich meine, das ist dann vielleicht eine Minute oder was, die ich dann noch brauche, bis ich am Platz bin.
Hast du dann irgendwie ein Feedback?
Du kannst es auch einstellen, dass er pusht. Also kriegst dann auch eben den Push auf die Apple Watch eben. Und dann siehst du hier, bumm, betreten, bumm, verlassen. Mhm. Ist dann auch ganz nett. Und ist halt eigentlich schon mal eine. Also selbst wenn man jetzt noch irgendwie anders granularer Zeiten erfasst, ist das eigentlich trotzdem so ein schöner doppelter Boden. Und automatisch macht er auch eben über die häufigen Orte die Funktion auch an. Das heißt, selbst wenn man den Ort nicht überwacht, kann man ihn trotzdem nachträglich als eben häufigen Ort sich anzeigen und dann eben auch sehen, wann man denn da war, wenn man das jetzt irgendwie noch komplett vergessen hat. Also ich finde es eine schöne Sache, weil wie gesagt, ich hatte zwischendurch mal Zeiten, wo ich nicht wusste, wo ich überhaupt bin. Da war das dann ganz schön, wenn ich wenigstens nachher in der Zeiterfassung gesehen habe, wo ich überhaupt war die Woche.
Mhm.
Und dadurch, dass das Ganze über Geofencing funktioniert, hast du auch eben nicht großartig Akkuverbrauch jetzt oder sowas, weil er eben nicht den GPS immer nutzt, sondern eben das ganz normal mit diesem Geofencing eben macht. Also du musst WLAN anhaben, wenn du WLAN ausschaltest, zum Beispiel gibt es ja so Leute, die schalten ihr WLAN aus, wenn sie zu Hause rausgehen, whatever.
Spart doch Strom.
Ja, genau. Die haben dann halt das Problem, dass die natürlich ohne GPS gar keine Ortungsfunktion hätten irgendwie. Und deswegen muss man WLAN anhaben. Und wie gesagt, es ist so ziemlich genau, aber ich wollte es noch ein bisschen genauer haben. Und was GeoFancy eben auch unterstützt, ist die Möglichkeit, ein iBeacon zu verwenden. Und wir wollten ja bestimmt alle schon mal ein iBeacon benutzen. Weil, genau, von Nerds und so, nicht? Okay.
Mhm.
Also ich habe schon immer gesucht und sowas und war halt preislich immer relativ schwierig, da irgendwie was zu finden.
Mhm.
Also so um die $100, 100 Euro hätte man eigentlich immer für so ein Entwicklerkit. Ja, ist dann so ein Entwicklerkit, wo irgendwie zwei Stück drin sind, aber in Deutschland gibt es auch keinen und hast du alleine irgendwie 30 Euro Versandkosten von den 100 Euro gehabt und sowas.
Mhm.
War schon immer alles sehr scheiße. Die sind dann allerdings auch, wenn du jetzt so etwas teurer nimmst, ist der wasserfest und der Akku hält irgendwie 2 Jahre da drin und sowas. Also ist schon eigentlich auch dann, wenn man es denn gescheit irgendwie braucht, auch nicht schlecht.
Okay.
Aber ich wollte jetzt hier nur was zum Spielen haben. Dann habe ich mal auf eBay geschaut. Wenn du einfach mal auf eBay iBeacon eingibst, findest du so komische, so um die 13 Euro, so Dinger.
Mhm.
kostenloser Versand aus China natürlich. Und da habe ich mir einfach mal einen von gekauft. Und der hat dann auch ein bisschen länger gedauert und so nach 14, 15 Tagen, nein.
AliExpress hat ähnliche Preise, auch so 10, 13, 14, so um den Dreh.
Und wo kommen die dann her?
Ja, aus China auch.
Das sind die gleichen.
AliExpress ist ja so ein China-Ebay sozusagen.
Genau, und der kam dann halt jetzt und dann habe ich den mal dahin gelegt, bei mir am Schreibtisch. Und das erste war noch, die Knopfbatterie war nicht im Lieferumfang enthalten. Die musste ich noch irgendwo dazu besorgen.
Oh mein Gott.
Weil aus Feuergründen dürfen wir keine Batterien aus China verschicken.
Ja, generell aus dem Ausland ist schwierig, Batterien hier hinzuschicken.
Genau, aber das war dann eben jetzt kein Problem. Hier habe ich dann so eine normale Knopfbatterie. Die steckst du dann da rein, also machst einmal das Gehäuse auf, dann hast du drin die Platine. Da steckst du dann die Batterie rein, war so eine etwas größere Knopfbatterie. Dann siehst du gar nichts und merkst gar nichts und weißt halt eben gar nicht, ob das jetzt funktioniert. Und dann bin ich ein bisschen verzweifelt. Und der Trick ist dann, du musst dir eine App auf dein iOS-Gerät laden.
Mhm.
Irgend so ein iBeacon-Finder. Ich habe da jetzt benutzt, weiß ich gar nicht welches, da habe ich so einen Screenshot von gemacht, doch hier sieht man da, wie die App heißt. Nein. Irgendeinen komischen iBeacon-Scanner.
Ich guck mal.
Und mit dem suchst du dann einfach nach iBeacons in deiner Nähe und im Idealfall findest du halt genau eine. Und das ist halt eben die, die du da dann auch haben möchtest. Und dann musst du diese komische ID irgendwie merken oder abschreiben oder wie auch immer. Ich konnte jetzt nicht in die Zwischenablage kopieren, das war ein bisschen blöd. Deswegen habe ich mir einen Screenshot gemacht. Das ist quasi der Screenshot, den ihr da auch seht.
Ach so. Mhm.
So ist jetzt die Adresse meiner iBeacon-ID, genau. Und diese ID gibt man dann manuell einfach im Geofancy ein. Und schon ist es jetzt so, wenn ich ins Büro reinkomme, sagt meine Uhr bling, ne, hier iBeacon, du bist jetzt im...
Was ist das denn für eine Adresse? Ist kein IPv6, ist aber auch keine MAC-Adresse, es ist ja einfach so,
also
eine...
Also iBeacons basieren ja technologisch auf Bluetooth 4LE.
Ja.
Und haben halt nochmal nur diesen Unterschied, dass normalerweise jedes Bluetooth-Gerät eben eine eindeutige ID. Und mit iBeacons ist es aber so, dass da mehrere die gleiche ID haben können, aber die haben nochmal eine Minor und eine Major Version dazu. Also eine Minor und eine Major Nummer nochmal. Deswegen du zum Beispiel sagen kannst, ich habe hier halt den iBeacon XY von der ID her und irgendeine App reagiert drauf.
Mhm.
Aber trotzdem soll die halt irgendwie wissen, welcher genau das denn jetzt gerade ist, ob es der ist, der in meinem Store in München oder in meinem Store in Düsseldorf ist. Und da kann man dann halt eben noch diese Minor- und Major-Nummern eben für benutzen.
Aber du hast jetzt ja zwei iBeacon, ne?
Ein.
Und den musst du ja jetzt, du bist ja immer bei verschiedenen Kunden.
Nee, im Moment bin ich ja immer bei einem Kunden. Das ist jetzt auch der, wo ich die Erfassung eigentlich nur habe.
Und das heißt, du hast jetzt einmal den da hingeschleppt und ab dann fängst du im Prinzip an, da zu zählen und lässt den immer an der gleichen Stelle. Du kannst da irgendwas.
Genau, ich habe den einfach auf meinen Computer da gelegt, habe meine Visitenkarte dran geklebt, damit sich keiner wundert, was das für ein Ding ist.
Mhm.
Sieht halt so aus wie ein Schlüsselanhänger irgendwie. Ne? Ich wollte es jetzt auch nicht irgendwo unter den Tisch kleben oder so, genau. Deswegen habe ich es einfach offen hingelegt.
Überwachen.
Ja. Aber es funktioniert wirklich erstaunlich gut. Also das ist jetzt quasi noch präziser, die ganze Erfassung.
Und du hast aber das Geofencing dann ausgestellt.
Das habe ich zusätzlich noch an. Ich habe jetzt quasi gerade beide laufen, weil nämlich, wenn ich jetzt in die andere Etage gehe, dann meldet sich das Ding auch schon mal gerne ab.
Mhm.
Weil ich dann jetzt weit weg bin. Ne? Also
Das wird dann beides protokolliert. Dann steht da einmal iBeacon-Zeit von so und so bis so und so und dann einmal die normale Geofence.
Ich habe das quasi als zwei Orte eingetragen. Einmal,
ach so.
Einmal Kunde so und einmal Kunde iBeacon.
Wie ist das denn mit diesen Daten, die jetzt in der App erfasst werden? Oder also vielleicht speziell in der App oder generell mit diesen Geofencing-Daten? Passiert damit irgendwas? Bleiben die auf dem Gerät? Gehen die irgendwo hin?
Das ist ja auch der Grund, warum man die nehmen sollte, die 2,99 € kostet.
Ja.
Weil die verlassen dein Gerät halt nicht.
Okay.
Wenn es eine
Sagt
andere...
zumindest der Entwickler.
Genau, es ist ein deutscher Entwickler. Ich glaube, das würden Leute auch rausfinden, falls es so ist. Also man kann ja durchaus mal so ein bisschen Netzwerk kniffen und sowas. Ich meine,
wenn
es ein HTTPS ist, wird es schwierig, aber glaube ich dem einfach mal, dass der das nicht macht.
Das verlinken wir nochmal, ne?
Genau.
Ist das der Karl-Heinz Herbel?
Kann sein. Wie sieht denn die App aus?
Das ist Geofancy mit E. Und das ist so ein Zeichen mit so einem Pfeil nach oben, so in Grau.
Genau, genau. Genau, das ist
die. Mario, okay, schmeiß mir doch mal den Link rüber. Dann.
Ich weiß nicht, warum der jetzt hier auf Englisch
kommt's
ist.
Kommt gleich in die Show Notes.
Okay.
Ich habe in letzter Zeit mit iOS so ein lustiges Phänomen, dass manchmal irgendwie, wenn ich Apps aus der Siri-Suche heraus, also Spotlight, starte, dann sind die oben oder unten abgeschnitten. Ganz merkwürdig.
Okay.
Nee, ist auch, wenn ich so starte. Muss ich, glaube ich, mal einmal abschießen und dann wieder mehr anstarten, dann ist in Ordnung. Ja, komisch auch. Aber das ist auf jeden Fall ganz nett. Also, wie gesagt, zum einen das Tool, habe ich auch schon mehrmals drüber gesprochen, aber zum anderen auch die App an sich ist halt die Funktion jetzt mit dem iBeacon ist toll. Und alles ist ja besser mit Bluetooth. Zeiterfassung.
Ja, das sowieso. Okay, und dann überträgst du es irgendwann in die offiziellen Tools, wo du es halt irgendwie erfassen musst.
Genau, meistens erfasse ich es ohnehin schon separat, aber wie oft passiert einem das, dass man dann irgendwie den Tag nicht mehr, was zum Beispiel auch ist, eine nette Funktion, du kannst halt eben auch einstellen, warn mich nach x Stunden, die ich hier bin. Mhm. Also einfach auch so, dass du nach 8 Stunden so ein Blüm, übrigens, du bist jetzt 8 Stunden vor Ort, kannst auch mal nach Hause gehen.
Oder mach mal Pause oder irgendwie sowas.
Ja gut, nach 8 Stunden Pause machen ist jetzt
ja spät, aber vorher schon.
das kannst du jetzt da nicht machen. Du kannst aber auch, was noch ganz nett ist, sogenannte Geo-Hooks irgendwie machen. Mhm. Das heißt, du kannst eine HTTP-Adresse angeben, wo du dann ein Skript aufrufst und dem übergibst du halt eben per JSON die entsprechenden Daten gerade, wo du ankommst und sowas, ne? Da kannst du natürlich dann auch sowas komplett automatisiert machen, theoretisch, wenn du dann jetzt irgendwie ein kleines PHP-Skript bastelst, was dann einfach aufgrund von diesen Daten das dann schon irgendwie in eine MySQL-Datenbank reinpumpt und nachher hast du ein Rechnungsstellungstool, was aus der MySQL-Datenbank die Sachen wieder rauszieht oder sowas. Also kann man die wildesten Sachen noch mitbauen.
Mhm.
Oder eben auch für dieses Homatic, wenn man das jetzt nicht schon irgendwie anders könnte, da haben wir ja diese eine App für, diese Funktion, ich komme nach Hause, ich gehe von zu Hause weg. Hätte man das sonst auch darüber realisieren können. So Kommen- und Gehen-Funktionen für irgendwelche Sachen, die man per HTTP automatisieren kann. Kann, wie gesagt, tolle Sachen machen, kann sich einen CSV-Bericht per E-Mail auslassen, hast eine grafische Auswertung so ein bisschen da drin und sowas. Also für 3 Euro ist das eigentlich ein No-Brainer. Und kann man sich mal, sich mal klicken.
Wäre für mich vor ein paar Jahren auf jeden Fall ganz gut gewesen. Hätte es das damals schon gegeben mit dem Geofenster, das gibt es ja auch noch nicht so lange. Ich glaube seit iOS 8 oder so. 7, 8?
Nee, glaube ich schon seit 7.
Ja, auf jeden Fall war ich immer sehr faul, was Zeiterfassung anging und dann musste ich mir manchmal doch ein bisschen was zusammenreimen oder irgendwie aus E-Mails rekonstruieren oder so ein Scheiß.
Ja, genau, das kenne ich eben auch. War ich jetzt an dem Freitag da oder nicht? Oh, weiß ich gar nicht.
Ja, genau. Ne? Und dann hat meistens irgendwie auch funktioniert, aber mit so einem Tool ist es natürlich vielleicht ein bisschen einfacher. Auf der anderen Seite, wie ich ja schon sagte, wäre ich jetzt auch erstmal ein bisschen skeptisch, zumindest am Anfang, was passiert denn jetzt mit den Daten und so. Aber ja, man kann ja.
Ja, das Schlimme ist ja, ich meine, hier ist jetzt eine App, die ganz klar das im Fokus hat, Zeiten zu erfassen für dich und da bist du vielleicht auch sensibilisiert jetzt gegen. So. Ich meine, wenn du jetzt hier Angry Birds anmachst, und das sagt plötzlich, ich will auf deine Location zugreifen. Ja, da kannst du natürlich sicher sein, was sie damit machen. Ne? Ja. Und das war ja lange Zeit. Ich meine, Angry Birds am Anfang hat nichts anderes gemacht, als Daten zu sammeln. Das war so.
Die finden Freunde für dich, damit du mit denen zusammenspielen kannst.
Ja, nee, ist doch logisch gewesen. Oder dieser ganze Mist mit Adressen.
Aber das habe ich ja jetzt auch bei Facebook gelesen, ne? Glaube ich heute sogar noch, dass die ja auch gucken, wo du dich aufhältst. Und dann eben gucken, wer jetzt öfter mal bei dir in der Nähe ist und dir den dann eben als Freund vorschlagen.
Okay.
Und ich habe bei mir jetzt schon in dieser Freundesvorschlagsliste habe ich immer einen, den ich beruflich kenne, aber der mit Sicherheit meine private E-Mail-Adresse nicht kennt, wo ich immer wundere, wie der da in diesen Vorschlag reinkommt. Ne? Also ob das vielleicht auch schon daherkommt oder keine Ahnung, welche Ecken es da geben kann. Also manchmal ist es echt der Hammer.
Und du hast das gelesen, dass das so ist oder du glaubst, dass das so ist?
Nein, ich habe es gelesen heute irgendwo. Okay. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt in der Vergangenheit schon immer war oder jetzt oder wie auch immer. Und dann ist mir halt nur dieser komische, dieser Arbeitsbekannte da aufgefallen.
Weil du müsstest doch dann ganz viele Arbeitskollegen wahrscheinlich da drin haben.
Ja, das stimmt.
Also was Facebook ja seit einiger Zeit auch hat, ist dieses, ich weiß gar nicht genau, wie es sich nennt, aber die haben ja auch sowas so im Sinne von diese Freunde-App, haben die jetzt in ihrer Facebook-App auch drin, sondern du kannst deinen Freunden irgendwie den Standort freigeben, also die mit dir schon befreundet sind, und wenn du das anhast, dann keine Ahnung, ob die eine Benachrichtigung bekommen oder irgendwas. Also ich habe es natürlich nicht eingeschaltet. Hm. Freunde in der Nähe nennt sich das da.
Okay.
Und da kannst du dann...
Aber wir haben doch unsere Schwarm-App, Michael, ne?
Ja. Nur
Thorsten nicht reinlassen.
Nee, aber es ist im Prinzip wie die Freunde-App von Apple. So hat Facebook das halt jetzt auch. Und das kannst du aktivieren. Ich habe es nicht aktiviert. Ich will es auch nicht aktivieren. Da vertraue ich dann doch lieber auf Apple. Da habe ich zumindest das halbwegs sichere Gefühl, dass die Daten da nicht rausgehen. Ja, Apple. Wollen wir mal so ein bisschen dabei bleiben erstmal?
Warte, ich habe noch eine Sache, die ich gerade eben hier bei Cashy gelesen habe in seinem Blog.
Ach so.
Wo ich noch so ein bisschen geschockt bin, weil ich bin ja Evernote User seit langer Zeit.
Ja, war ich auch.
Und ja, ich mag's. Also es sind ja schon irgendwie, da sammeln sich schon viele Notizen an, ob man die jetzt wirklich alle braucht und dann nochmal guckt, weiß ich gar nicht, aber es ist doch irgendwie sehr viel, was man da auslagern kann. Finde ich also sehr praktisch.
Mhm.
Und jetzt vor einiger Zeit hat die Notizen-App, also Apple hat ja auch angekündigt, dass man da jetzt im Prinzip Evernote exportieren kann und bei denen direkt importieren kann. Und da habe ich schon drüber nachgedacht, aber habe ich gesagt, das ist ja viel besser. Ich bin ja irgendwie so plattformübergreifend unterwegs. Man weiß ja nie, ne? Aluhut und so. Und jetzt aber lese ich bei Cashy, dass die jetzt in der Basisversion, die kostenlose Version, kann man jetzt nur noch zwei Clients gleichzeitig nutzen. Das heißt also, wenn ich jetzt ein Mac und ein iPhone habe, dann geht eben mein Tablet nicht mehr. Oder wie auch immer ich das jetzt kombinieren will. Aber das wäre jetzt zum Beispiel mein Fall, dass ich das natürlich auf jedem iPad habe, auf dem iPhone und auf dem Desktop halt, auf dem Mac.
Du brauchst aber eine Unternehmenslizenz für 50 Geräte, oder?
Ja, nee, bisher brauchte ich da nichts für. Und ab jetzt brauche ich dafür entweder 4 € im Monat oder 30 € im Jahr. Und habe dann irgendwie 1 GB oder es gibt sogar noch eine Premium-Version für 60 € mit 10 GB oder 7 € im Monat. Und ja, ich weiß nicht. Also das ist mir jetzt, glaube ich, keine 4 € im Monat wert, dass ich ja meine Notizen abspeichern. Da werde ich vielleicht doch entweder das exportieren nach Notizen oder nach, weiß ich noch nicht. Mal gucken, es gibt ja so viele.
Ich habe das ja auch mal benutzt und was ich halt ziemlich cool fand, war dieses Text in PDF suchen, und das kriegst du auch nur in der Premium-Version, das heißt für die 60 € im Jahr. Auch sowas wie...
Noch nicht mal in der Plus-Version ist das.
Nee, ich habe hier gerade mal diese Pläne von denen aufgerufen.
Das ist ja der Hammer, oder?
Text in PDF suchen, Text in Office-Dokumenten suchen, PDF-Dateien kommentieren.
Ich meine, wenn du schon 4 € im Monat bezahlst,
also die ganzen
Geschichten. Und dann
Geschichten
noch so abgespeckt.
Weg. Ja, 60 € im Jahr sind ja wieder so diese 5 € im Monat. Ne? Das scheint ja bei einigen Diensten recht beliebt zu sein, so dieser Preis. Ich meine, ne, 5er im Monat hört sich erstmal wieder nicht viel an. Ist jetzt
aber
auch
sind ja 7 im Monat, wenn du monatlich bezahlen
möchtest. Ja gut, wenn du monatlich zahlst.
Für das Große. Mhm.
Aber du kannst ja auch jährlich zahlen. Dann zahlst du halt.
Ja, aber dann ist halt nicht ein 5er im Monat, sondern 60 im Jahr. Und das hört sich schon wieder viel an.
Ja.
Aber ich finde ja also wir haben ja gerade auch so ein Thema bei Apple, dass jetzt ja auch irgendwie Abo-Preise oder Abo-Modelle für Apps aller Kategorien erlaubt werden.
Mhm. Ja?
Also nicht alle Apps dürfen Abo-Modelle anbieten, sondern Apps aller Kategorien. Das heißt, da gibt es auch noch mal irgendwelche Regeln, die natürlich dann trotzdem noch da angewendet werden. Also eine Taschenlampen-App hatte Phil Schiller so als Beispiel gebracht, da wäre es jetzt doof, wenn man da 5 € im Monat für bezahlen muss oder sowas. Ne?
Das Licht
also
halt Apple, abonnieren.
Ja, also Apple hat da nochmal so einen kleinen Riegel immer noch trotzdem vorgelassen, aber sie haben erstmal grundsätzlich das Tor ein Stück weit geöffnet.
Mhm.
Und ich finde eben das Blöde daran, warum ich sowas nicht mag. Ich bezahle gerne Geld für Apps. Also ich bin wirklich jemand, der, also habe ich ja vorhin gesagt, hier, ne, die Geofence gibt's eine, die ist halt kostenlos und eine, die ist es nicht. Mhm. Und da habe ich lieber die für 3 Euro genommen, weil dann weiß ich wenigstens, okay, der ist jetzt nicht darauf angewiesen, mich unbedingt komplett hier zu bescheißen, um irgendwo Geld rauszuholen und mich da komplett auszuspionieren, sondern immerhin hat er 3 Euro gekriegt. Ist jetzt kein Vermögen, aber es ist halt besser als und auf der anderen Seite kann ich dann eben ja, ich weiß halt eben auch, ich kann es weiter benutzen, weil selbst wenn jetzt eine App mit einer Funktion, die ich brauche, erstmal relativ günstig ist, wie jetzt zum Beispiel für euch Evernote. Ne, ihr hattet da ja die sogar kostenlos nutzen können, okay, dann darf man sich nicht beschweren, wenn man dann plötzlich irgendwann bezahlen muss, das ist sowieso auch nochmal etwas, also dass man sich eigentlich nie drauf verlassen sollte, dass es immer kostenlos bleibt. Aber jetzt fangen wir mal so an, ja, als erstes Mal müsste man jetzt diese 2 Euro, diese 2 Euro im Monat bezahlen. Für das, was man jetzt irgendwie machen möchte.
Ja, 4 Euro.
Und, oder 4 Euro im Monat. Ja, wie auch immer. Man hat jetzt, ist jetzt auf dem kleinsten, Preis eben drauf.
Bei Apple und, meinst du jetzt?
Nein, generell.
Ja, okay.
Bei, genau. bei irgendetwas, ne? Also warum ich jetzt das für Apps eben ablehne, so ein Modell. Nicht, weil ich nicht dafür bezahlen möchte, aber mir garantiert niemand, dass ich nicht irgendwann plötzlich, weil ich habe da meinen ganzen Workflow darauf ausgelegt und könnte ohne diese Funktion vielleicht gar nicht mehr leben. Ich habe jetzt mein ganzes Leben in Evernote reingekippt. Und jetzt plötzlich ziehen die Preise an.
Mhm.
Und dann bin ich ja quasi denen ausgeliefert, weil ich kriege mein Zeug da ja vielleicht gar nicht mehr raus, wenn die keine Exportfunktion irgendwie haben. Also man ist dann halt irgendwie, wenn man in so einem Abo-Modell ist, man hat halt nie die Sicherheit, dass das irgendwie natürlich immer weiterläuft, weil klar, die können irgendwann den Betrieb komplett einstellen. Dann gut, hat man eh Pech, jetzt ein cloudbasierter Dienst ist, die Garantie hat man nie. Aber auf der anderen Seite, sie können auch jederzeit irgendwie am Preis hoch und runter schrauben und ich bin denen halt ausgeliefert, weil ich kann dann nicht sagen, fuck you, ich gehe jetzt woanders hin, weil mein Zeug ist nun mal dann da.
Aber ist das nicht genauso, wenn du die App gekauft hast und dann bist du denen vielleicht noch eher ausgeliefert? Oder was heißt eher ausgeliefert? Aber sagen wir mal, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch höher, dass die irgendwie keinen Bock mehr darauf haben, das nicht weiterentwickeln im Vergleich zu so einem Abo, wo sie dann doch motiviert sind, irgendwie dran zu bleiben?
Ja, aber andersrum machen sie auch mit jedem Update immer mal wieder was kaputt. Also manchmal ist das ja auch nicht so gut, wenn die sich ständig irgendwelche Updates verpassen. Und klar, die Anpassung auf die neue iOS-Version zum Beispiel. Ne? Aber du weißt zumindest, okay, im allerschlimmsten Fall würde ich mein Gerät nicht updaten und könnte mein Leben lang das jetzt so laufen lassen.
Dann also bei mir ist
das halt so unrealistisch,
ich,
aber
ich würde darfst ja schon mal generell nicht die Auto-Updates dann auch eingeschaltet haben. Sonst
für dein iOS selber.
Ja. Ich meine für die Apps auch.
Ja gut, da hat man ja, ich habe Backups in iTunes von den App-Versionen auch drin. Also da könnte ich notfalls auch auf eine alte Version zurückgehen.
Bei mir ist jetzt so, wenn ich jetzt denke, es gibt so manche Apps, die irgendwie immer mal weiterentwickelt werden müssen, wie zum Beispiel Tweetbot, was man ja
jetzt kaufe ich jedes Jahr neu für 20 Euro. Ja,
ja, aber dann würde ich auch, könnte man auch sagen, okay, wenn er jetzt für 2 Euro das jeden Monat haben will, vielleicht wäre da auch so die Grenze so ungefähr, dann würde ich das eben auch machen.
Ja, aber der hat ja gar keinen Pain, das zu machen, weil der verkauft es ja jedes Mal.
Ja, aber das nervt ihn ja vielleicht auch, weil jedes Mal, wenn er ein neues rausbringt, dann sagen alle, wieso ist denn jetzt so neu und wieso kostet es jetzt Geld?
Ja, aber scheiß doch drauf, wenn da Leute irgendwie rummeckern. Solange sie es nachher kaufen, ist doch alles gut.
Also meinst du, der würde nicht auf diesen Zug springen? Also, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich würde sagen, halt, für sowas würde ich was bezahlen, für den Reader würde ich vielleicht was bezahlen.
Nee, ich finde ganz ehrlich, eben alle Apps, die irgendwie so mehr oder weniger auch Privatleute irgendwo im Fokus haben, das ist für die, wäre das ein ganz falscher Schritt, das zu machen. Und ich hoffe halt wirklich, dass sie es nicht machen. Weil es ist jetzt schon schwierig, man merkt es ja daran, wenn du jemandem sagst, hier, kauf dir mal das und das. Also, wenn, oder zum Beispiel, was weiß ich, ich hab einen relativ hohen Verbrauch an iTunes-Guthaben auch. Irgendwie geht diese Rechnung mit, ich zahle alles von den 20%, die ich kostenlos kriege, irgendwie nicht auf. Der Rest ist auch irgendwann weg. Mhm. Ja, aber hauptsächlich,
diese Woche
weil
bei Netto, ne?
20. Ja, ich habe schon 100 Euro vom Kollegen gekriegt und
ach, cool.
Nächste Woche bei Rewe, aber da auch nur in 100-Euro-Dingern, da werde ich dann auch nochmal zuschlagen. Dann
ich brauche unbedingt wieder, ich finde es ja am besten immer über PayPal.
Ja,
gut. Das ist so easy, aber das ist leider so selten.
Aber du hast dann auch nicht die schöne Karte.
Brauche ich nicht. Das ist doch total praktisch. Du kriegst zugeschickt, kannst du es draufklicken, fertig.
Ja, aber die Karte kannst besser du auch einfach in die Kamera halten, dann hast du die zum.
Dann nee. Drin. Da musst du dann auch irgendwo hin und so. Also gut. Anderes ja. Thema.
Ich will mir ja irgendwann einen großen Steve Jobs aus meinen iTunes-Karten bauen.
Du sammelst die alten Karten?
Ja, ich sammel die.
Oh nee, wir sind 2016, da sammelt man nichts mehr, was man irgendwo hinlegt.
Wenn wir da DVD irgendwann ein, noch Gameboxen, ein noch Kunstwerk Musik. Draus bauen, ist auch egal.
Gibt's da eine Anleitung für?
Nee, noch nicht. ja, wie gesagt, deswegen, ich bin jemand, der wirklich immer Geld für Apps bezahlt und der auch Spiele für 20 Euro kauft und ich habe mir gerade auch von Panic irgendwie so ziemlich alles gekauft, was die irgendwie haben und habe mir ein Python für iOS gekauft, weil ich damit mit der Workflow-App noch was mache, das hat auch 20 Euro, na gut, das war jetzt im Einführungspreis irgendwo, aber es sind immer alles stolze Preise. Aber ich finde, das ist ein ehrliches Modell irgendwie. Andersrum, wenn ich jetzt sowas wie Creative Cloud oder Office 365, wo ich eben auf der anderen Seite auch beruflich das Ganze nutze, da bin ich natürlich auch bereit, ein Abo dann irgendwie einzugehen. Aber so als Privatkunde eine App oder eine Funktion irgendwie im Abo zu haben, außer jetzt halt eben für Cloud Space oder sowas, was nun mal auch dann klar ist, dass das monatlich bezahlt werden muss, weil die mir jeden Monat auch eine Gegenleistung dafür irgendwo bieten. Aber für eine App, die ich im schlimmsten Fall vielleicht auch so gut wie nie nutze, ja, also wäre zum Beispiel auch, ich meine, gut, Tweetbot nutzt man jetzt auch wirklich jeden Monat, aber vielleicht gibt's Leute, die sich einmal alle 10 Jahre dann, oder alle 10 Jahre stimmt ja auch nicht, irgendwie alle 2 Monate mal in Twitter einloggen und dann 1 Million Tweets erstmal rückwärts lesen.
Ja, aber die brauchen kein Tweetbot. Also, weiß ich nicht. Oder?
Also ich würde es nicht mehr kaufen, wenn es irgendwie ein Abo wäre. Dann würde ich meine alte Version so lange benutzen, wie sie noch läuft. Und ich meine, das ist ja das andere Gute. Du bist ja dann gezwungen, immer quasi ihn da regelmäßig zu unterstützen. Auch wenn er jetzt, wenn sich das Programm in eine Richtung entwickelt, die mir überhaupt nicht mehr gefällt. Wenn er jetzt plötzlich sagen würde, ich mache jetzt hier Google Material Design, weil ich finde das so toll, ja, könnte ja sein. Dann bezahle ich den dafür, dass er das macht und bin auch quasi gezwungen, so das zu nehmen, weil das ist halt eben dann die neue Version. Hingegen, wenn er es als Update rausbringt, dann sage ich halt irgendwann, naja, ganz ehrlich, dafür bezahle ich jetzt nicht. Und das sagen dann mehrere Leute. Dann wird er vielleicht gezwungen sein, das wieder zu ändern. Aber ich kann trotzdem noch die alte Version weiter benutzen. Andersrum, wenn ich jetzt sage, nee, mir gefällt das nicht mehr, was du jetzt gerade machst, dann kann ich nur das Abo kündigen, aber dann kann ich auch ab dem Tag das nicht benutzen. Also da bin ich auch immer in dieser Situation, friss oder stirb. Entweder dir passen halt eben meine Anpassungen, die ich hier mache, in die Richtung, in die ich das Produkt hier weiterentwickle, oder eben nicht, dann hast du Pech gehabt. Dann kannst du aber auch das Produkt nicht mehr benutzen. Genauso halt eben mit dem Preis. Ne? Ich gebe dir das am Anfang erstmal schön, 1 Euro im Monat, ist ja alles gut und schön. Und dann hast du deine ganzen Fotos zu mir hochgeladen und du hast ja keinen Bock, die alle nochmal woanders hinzuladen oder sowas. Oder die sind dann vielleicht weg, weil du die nur noch da hast. Selbst schuld an der Stelle, aber okay. Und jetzt ziehe ich einfach den Preis an und sage, anstelle von einem Dollar kostet oder 1 Euro kostet es 20. Ja, was machst du dann? Hast halt keine Wahl. Friss oder stirb.
Ja.
Ich hasse dieses Modell. Ich hoffe echt, dass du das nicht durchsetzt.
Es ist ja bei den ganzen Cloud-Geschichten so, ne? Also Apple könnte ja jetzt auch sagen, wir nehmen jetzt für 1 Gigabyte 10 Euro. Werden sie nicht tun, aber könnten auch sagen, wir schaffen iCloud ab.
Werden sie auch nicht tun, weil natürlich jetzt sehr viel drauf
ja,
aber aufbaut schon. Aber das ist ja eben das. Also bei Apple wäre das jetzt ein Problem, wenn sie es machen würden. Es wäre ein Problem für Apple. Bei Evernote ist es jetzt relativ egal, weil der es wird jetzt keinen großen Aufschrei geben und es wird die meisten Leute überhaupt nicht kratzen irgendwie. Ich meine, in dem Fall ist es ja so, dass sie das Free-Modell eingeschränkt haben. Das ist ja nochmal, da darf man sich ja nicht beschweren, weil wer bis jetzt nichts bezahlt hat, der hat natürlich auch keinen Anspruch auf irgendwas. Aber
ich weiß nicht, ob sie die anderen Pläne auch irgendwie geändert haben. Ich habe da zu lange nicht mehr reingeguckt. Also ich hatte das damals, da hatte ich nur einen Telekom-Vertrag und da gab es halt auch hier diese Aktion, wie es ja immer mal wieder bei Telekom gibt, so 1 Jahr kostenlos diese App testen oder sowas, ne? Mit Premium. Da habe ich das benutzt. Danach habe ich es dann aber auch nicht mehr benutzt. Also weiß ich nicht. Deswegen kann ich nicht sagen, wie die Preismodelle vorher waren, ob die sich geändert haben.
Aber so ein anderes Beispiel ist zum Beispiel OnePassword. Das ist auch eine App, die echt teuer ist.
Ja.
Für das, was sie liefert, ist es wirklich eine verdammt teure App. Ich meine, es ist halt, sie speichert Passwörter.
Das ist und dann noch eben, muss man nicht, also fürs iPad ist extra oder wie war das?
Nee, iPhone und die gleiche aber Version.
Aber für den Mac ist ja auch nochmal teuer dann.
Für den Mac kostet es 40 Euro, ja. Also ich meine,
war es nicht so, dass die iOS-Apps kostenfrei waren oder vertue ich mich da?
das ist jetzt eine Zeit lang so gewesen, aber die hat dann auch immer noch eine Einschränkung. Also du kannst sie so als Companion-App kostenlos verwenden, wenn du eben die Mac-App hast, aber die ist dann immer noch ein bisschen eingeschränkt. Du kannst zum Beispiel nicht mehrere Passwort-Saves anlegen und sowas. Früher war die aber nicht kostenlos, früher hat die auch einen Zehner gekostet, glaube ich.
Okay.
Also ich habe eben für iOS da auch schon Geld für bezahlt.
Ja, ich glaube, ich habe auch noch irgendwas dafür bezahlt. Und für die, ich glaube, für so eine 5er-Familienlizenz habe ich irgendwie $50 oder so bezahlt oder 70, ich weiß es nicht.
Für iOS oder für?
Nee, für
Mac. Das wäre aber sehr günstig dann, weil normal kostet es eben Einzellizenz und 50er.
Lass mich nicht lügen. Ich guck mal bei Gelegenheit nach und aber du wolltest was dazu sagen zu OnePassword.
Ja, aber das ist halt eben so ein, also es ist eine gute Software und wir sind bereit, das Geld dafür zu bezahlen, aber viele Leute werden es eben nicht. Und das ist aber eben auch, also da würde ich jetzt nicht einsehen, das jedes Jahr für zu bezahlen, weil dafür tut sich da auch nicht genug. Sorry. Mhm. Da müsst ihr mir schon irgendwie, zum Beispiel wie dann jetzt neulich, irgendwie dann kamen ja diese neuen Funktionen mit der iOS Extension dazu, dass du eben die Passwörter darüber machen kannst und sowas und Touch-ID-Support und sowas, dann ist man ja auch bereit, wieder Geld für zu bezahlen. Aber im schlimmsten Fall wird sich halt überhaupt nichts daran tun, jeden Monat ihr Geld bekommen. Und wenn ich dann irgendwann sage, ja, jetzt nö, nicht mehr, dann wäre ich halt eben, dann hätte ich eben nichts mehr.
Ja, die haben doch, haben die nicht, die haben doch so ein Abo-Modell eingeführt.
Die haben so ein Abo-Modell, das ist dann halt eben genau so eine, für Teams ist es eigentlich. Ja. Die sagen zwar auch, es ist für kleine Familien, aber da geht es halt auch primär darum, Passwörter irgendwie zu teilen über eine Cloud von denen. Und das ist halt auch eine Frechheit, weil warum bietet ihr mir nicht einfach an, es irgendwie über Dropbox irgendwie auch mit anderen Leuten zu teilen und alles ist gut.
Ja. Na, also ich habe mal nachgeschaut, war jetzt vor ziemlich genau 3 Jahren schon. Ich habe für das OnePassword Mac und Windows Bundle für die Family License tatsächlich $50 gezahlt.
Ja, da hast du einen sehr guten Schnapper gemacht, weil normal kostet die Single Version $64.99.
Cool. Ja, habe ich damals wahrscheinlich aus diesem Grund zugeschlagen. Das war noch, da gab es noch OnePassword 4. Also ist auch schon. Genau, da die, war jetzt irgendwie.
Jetzt hast du ja dann aber nicht kostenlos bekommen, oder?
Doch, doch, die gab es bis heute immer kostenfrei. Ja. Das war hier Time to Celebrate. Irgendwas haben die gefeiert und da war 50% Rabatt deswegen.
Eine Familienlizenz, okay.
Ja. Naja.
Wahrscheinlich, du raubkopierst das wahrscheinlich.
Nein.
Das zu wissen immer.
Was kostet denn die Familienlizenz?
Gibt's nicht zu kaufen.
Gibt's nicht mehr. Gab's nur früher, oder? Stimmt, die haben ja jetzt dieses diese Teamgeschichte.
Ja, aber diese Teamgeschichte ist halt eben auch mit Syncing und sowas irgendwie, ne? Hm. Also.
Okay.
Naja.
Ja, irgendwie Abo-Modell ist leider so ein bisschen zum Trend geworden, ne? Ja, was heißt leider? Ich meine, aus Entwicklersicht kann man es auch auf eine Art verstehen. Sie haben natürlich ein garantiertes, regelmäßiges Einkommen, was sie halt durch Einmalpreise für Apps eben nicht haben, ne? Es sei denn, es wird die App die ganze Zeit immer weiter gekauft, aber. Ja.
Ja, Tweetbot ist das beste Beispiel. Ich meine, auf der einen Seite muss man jetzt auch mal gucken, was Agilisoft da, was das für ein Team ist. Das sind ja 100 Leute.
Okay.
Die können ja da 100 Leute an dieser beschissenen App sitzen.
Ja. Ich meine, die machen
wahrscheinlich,
ne, Windows, Mac, diverse Browser-Plugins, ja, iOS. Und ja, also, da kommt schon was zusammen, denke ich mal.
Wie gesagt, ich habe es ja auch gekauft. Wir haben es ja auch hier schon mal gefeatured gehabt. Wir haben ja auch, muss man ja auch sagen, die waren ja so nett und haben uns mal ein paar Promo-Codes gegeben. Die wir ja auch rausgehauen haben, hat ja unser
der Sendersucher. Freund,
der Sendersucher, genau, hat er ja auch abgestaubt.
Letztens noch die Kommentare gelesen.
Deswegen, es ist halt, wie gesagt, ich sag ja nicht, dass es so was Schlechtes oder sowas, ne? Ich bin ja auch zahlender Kunde da. Und wenn die jetzt eine neue Version rausbringt, die total toll ist, dann bin ich auch der Letzte, der die nochmal neu kaufen würde. Und zwar zum Vollpreis wieder auch dann, weil es gibt ja keine Update-Preise im Mac App Store und im iOS Store. Aber ich wäre nicht bereit, da jetzt eben, ich sag mal, 5 € im Monat für zu bezahlen, nur um meine Passwörter in meiner eigenen Dropbox gesichert zu haben.
Mhm.
Das. Deswegen, ich finde eben, bei dem anderen Modell ist es halt vielmehr so, man ist halt irgendwo, ja, man muss halt irgendwie tolle neue Features bringen, damit die Leute auch die neue Version kaufen. Und muss man sich natürlich dann auch echt immer wieder ins Zeug legen für.
Ja.
Hingegen, wenn es eben ein Abo-Modell ist, dann reicht es halt irgendwie, die Bugs zu fixen und das war's dann halt.
Ja, wobei dann ist halt die Frage, wie unique ist deine App wirklich, ne? Wenn es noch zig andere Hersteller gibt, die eine ähnliche App machen, die werden dich dann irgendwann featuremäßig überholen und dann werden die Leute auch abwandern. Also ja. Bei OnePassword gibt es jetzt nicht so viele Alternativen.
Nee, du kannst ja dann nicht ab. Nein, aber generell, du hast ja dann das Problem, du musst ja dann erstmal irgendwie dein Zeug da reinbekommen.
Ja, wenn du da Daten drin liegen hast, klar. Das musst du irgendwie dann exportieren, umwandeln, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Gibt es bei OnePassword sowas, dass man zum Beispiel von KeePass kommen kann und das irgendwie umwandeln kann oder solche Geschichten?
Also zum Beispiel mit der iOS-Version kannst du es, glaube ich, nicht. Ich glaube, du kannst unter Mac kannst du irgendwie eine CSV-Datei importieren oder sowas. Aber ich weiß auch nicht, ob du sie exportieren kannst daraus. Keine Ahnung.
Ja, muss man sich mal angucken. Ne?
Das kann ja tatsächlich
mal sein.
Das ist was ja zum Beispiel ziemlich genial ist, ist, dass ja OnePassword, um auch mal gerade was Positives wieder zu sagen, nachdem ich jetzt so drauf rumgerantet habe, wobei sie ja gar nicht das machen, sondern sie haben ja ein ganz ehrliches Kaufmodell immer noch. Das ist ja ein schlechtes Beispiel gewesen. Es war nur eben ein Beispiel für eine Software, die relativ teuer ist, die ihr Geld aber auf jeden Fall wert ist, wo wir auch zahlende Kunden von sind, aber eben mit einem Abo-Modell jetzt nicht so gut werden. Und zwar, was sie jetzt zuletzt jetzt noch gebracht haben, dass du jetzt auch in vielen Apps, ist mir immer wieder aufgefallen, in dem nativen Login-Dialog eine One-Password-Schnittstelle drin hast.
Okay.
Ja, das ist cool, ne? Auf einmal steht da dieses, ist das Symbol von OnePassword, ne?
Genau.
Bei der eBay-App habe ich
das gesehen. Das ist echt gut.
Und dann muss halt eben nicht dieses erstmal hier über SplitView irgendwie aufmachen und dann rein und so. Und du kannst sogar auch einen neuen Account da generieren lassen. Also jetzt sogar nicht nur deinen Account irgendwie eintragen, nachdem du dich dann nervig eingetragen hast, sondern auch direkt hier neues Passwort vergeben, was dann auch zufällig ist und so. Echt genial.
Ja, die entwickeln wirklich auch immer super weiter, ne?
Du kannst auch im Notfall deine Daten dort exportieren als CSV oder als TXT, dann halt mit Tabulatoren getrennt. Also, wenn du mal
Frage
weg willst
für,
von
ich
denen.
Frage für einen Freund, kann man auch auf Lochkarten exportieren lassen?
Das musst du manuell machen.
Ach, schade.
Geht's aber ab.
Also kannst sogar einzelne Objekte oder auch alle Objekte da exportieren und warte mal, importieren können wir auch mal direkt gucken, geht auch von OnePassword, von LastPass, von Splash-ID oder von anderen, das heißt dann wieder eine CSV-Datei.
Früher hatte ich, glaube ich, mal versucht KeePass und ich meine, früher hätte das da nicht geklappt, aber es kann sein, dass es mittlerweile geht.
Also KeePass steht jetzt nicht explizit hier, es steht halt dann noch andere und da kannst du halt sagen, importieren einer CSV-Datei. KeePass finde ich auch nicht schlecht. Ich habe das auf dem Firmenrechner, da habe ich das immer benutzt, weil wir das da benutzen dürfen.
Mache ich auch.
Und das tut im Prinzip auch seinen Dienst, nur ist es halt unter Mac nicht so verbreitet. Da gibt es irgendwie keine vernünftige App, finde ich. Und
hast du denn eine App am iPhone dafür?
Für KeePass? Nee. Hatte ich mal irgendwann, aber die, ja.
Ich hatte mal eine andere und jetzt mittlerweile nehme ich die Mini KeePass, so heißt die.
Ja.
Und die ist ganz praktisch, du kannst dir halt auch diese Datei einfach zumailen, die KeePass-Datei, und dann öffnest du die einfach in deinem Mail und der importiert die dann halt in die App rein, sodass du die da darüber so synchron halten kannst.
Ja, dann darfst du aber nicht oft was ändern. Ne? Also, sonst musst du dir die ja immer wieder zumailen.
Ja.
Es gibt nur einen alternativen Passwort-Manager, der ganz ernsthaft ist. Das ist EnPass, E-N-Pass.
Ja, dazu von, glaube ich, auch schon mal von erzählt, oder?
Ja, die haben halt eben ein recht attraktives Preismodell. Das sieht nämlich so aus, die Desktop-Apps sind kostenlos und für iOS musst du irgendwie 10 Euro bezahlen, so wie du mehr als 10 Objekte synken möchtest. Okay. Aber heißt eben 10er für alles. Ist halt doch deutlich günstiger als OnePassword. Und es ist ansonsten von den Features her halt eigentlich ziemlich identisch. Aber ich glaube einfach, der Laden ist ein bisschen kleiner.
Ja, aber sieht zumindest auf den ersten Blick fancy aus. Dann muss man sich die Details halt wieder angucken. Ne? So, wo werden die Daten gespeichert? Was ist deren Modell und so weiter?
Ja, kostet ja aber auch 10 Euro. Also ist ja auch nicht so, dass ich das Produkt bin. Also
ja, das ist schon mal gut. Ne? Also gut, KeePass ist ja Open Source. Ne? Also da ist ja das Modell auch klar. Jeder entwickelt.
Aber das Modell an Open Source ist ja nochmal ein ganz anderes Problem. Da ist ja das Modell, irgendwelche Leute, die ein relativ großes Ego haben, machen das aus Spaß an der Freude und irgendwann haben sie einen Pupsquer sitzen und machen es nicht mehr. Also das ist auch so ein...
Darfst du dich auch wieder nicht beschweren, weil du hast ja nichts
ja, bezahlt, genau. Ne? Also klar, ne? Also ich meine, ich bin ja selbst nicht besser gewesen. Ich habe ja auch mal irgendwie so ein bisschen was so rumgebastelt gehabt. Damals mein, als noch, als zu Fly4L, Fly4L-Zeit noch, diese Router-basierte, diese Floppy-basierte Router-Lösung. Mhm. Und da habe ich ja ein, das war das erste ernsthafte Projekt, was ich gemacht habe, da habe ich einen MP3-Player für gebaut.
Okay.
Da habe ich halt eben so, es gab dann eine Konfigurationsdatei, da konntest du deine Soundkarte drin eintragen. Wenn du dann dieses Disk-Image erstellt hast, hat er die passenden Treiber rüber kopiert und halt eben noch so einen Music-Player-Daemon, den ich aber auch ein bisschen erweitert hatte, dass der eben per Pipe gesteuert werden kann, was er standardmäßig noch nicht konnte. Und so eine kleine Web-Oberfläche, mit der du dann deine Musik abspielen kannst. Weil ich hatte meinen ISDN-Router im Kinderzimmer stehen gehabt und hatte dann da die Stereoanlage dann anschließen können. Und dann hatte ich da immer meine MP3s drüber gehört. War schon ziemlich geil. Ja. Nur mit jeder neuen Version, die rauskam, hatte ich unheimlich Pflegeaufwand, da wieder den Kernel neu zu backen, dass die passenden Treiber daraus fielen. Und ja, irgendwann habe ich das halt auch einfach drangegeben. Und dann habe ich auch wirklich E-Mails gekriegt von Leuten, wo denn irgendwie die neue Version bleiben würde.
Tja.
Und irgendwann hat's gut, das ist jetzt der andere Vorteil an Open Source, irgendwann hat's ein anderer aufgegriffen und hat eben selber einfach das nochmal weitergemacht. Aber der hat's dann auch nach einer Version drangegeben, weil er keinen Bock mehr hatte.
Na gut.
Und da ist eben dann so das Problem. Solange ich selber das benutzt habe, war halt alles gut. Dann irgendwann hatte ich eine Fritzbox und habe ich gesagt, ja komm, fuck it. Habe ich dann irgendwie keinen Bock mehr gehabt, da ein ganzes Wochenende zu sitzen und da die Abhängigkeiten der Treiber dazu in dieser Datei irgendwie aufzulösen, damit da auch alle Module draufkommen. Wenn du sagst, du willst eine Soundblaster SB220 den Treiber irgendwie haben, dann musst du es halt noch ein paar andere Sachen irgendwie dazu haben. Ja, ja.
220.5.1, sag ich dann mal. IAQ, DMA und so.
Stimmt.
Die alten Geschichten.
Ja, ja.
Ja,
ja, aber das ist eben das Problem. Und da, also klar, ja, ist es halt toll einerseits, ne? Und dadurch, dass es, wenn es denn dann, also eigentlich kann es ja jeder nachher weitermachen, aber man muss halt einen anderen Doofen finden, der es dann irgendwie macht. Das ist schon ein sehr undankbarer Job, weil du bist auch der Arsch immer. Wenn du dann irgendwas machst, was anderen nicht gefällt, dann wirst du da auch behandelt wie der letzte Idiot, anstatt dass die Leute alle dankbar sind, ne, was sie ja sein müssten. Dass du da deine kostenlose Arbeit, ich meine, auch jetzt, ne, was Sebastian schon alles da reingesteckt hat.
Naja.
Da, da fällt irgendwann mal vielleicht ein Finanzierungsmodell raus, aber ob sich das jemals so wirklich gegenrechnet, was er da an Arbeit und Energie und auch Geld schon reingesteckt hat, ist ja die Frage irgendwie.
Vor kurzem hat er getwittert, die 1000. ZIP-ID hat sich gerade registriert. Also sind jetzt nicht unbedingt 1000 Kunden in Anführungsstrichen, 1000 Anwender wahrscheinlich, ne? Jeder hat so vielleicht auch 2 oder 3 durch dieses neue Plugin. Da gibt es ja immer wieder eine neue ID auf jedem Rechner, aber das wird immer
hat er denn eigentlich sein,
verbreiteter
sein,
mittlerweile.
Sein Zahlenmodell, hat es denn eigentlich schon angefangen jetzt oder ist immer noch alles in der Beta-Phase?
Nee, er ist noch in der Beta-Phase. Ich hoffe, er geht da mal bald raus und lässt die Leute auch bezahlen. Also inklusive uns. Weil das Ding ist einfach bezahlenswert.
Mhm. Ja, ich glaube, es kommt so langsam wirklich auch in den Podcasts dann an. Davor war es halt nur so bei den Podcastern angekommen, dass die das halt mal getestet haben und für gut befunden haben, aber es noch nicht in ihren Workflow wirklich eingebaut haben. Und man hat jetzt immer mal mehr, dass man auf Twitter irgendwie dann retweetet die auch immer und dann so, ja, die erste Folge so und so ist jetzt mit Studio Link rausgekommen und hört sich ganz toll an oder sowas, ne? Oder toll, dank Studio Link müssen wir uns jetzt alle neue Mikrofone kaufen, weil man hört jetzt erstmal, wie scheiße die Mikrofone eigentlich klingen, die die Kollegen an den Außenstationen irgendwo benutzen und sowas, ne? Ja, deswegen ist jetzt wird's wirklich auch mal bei Leuten genutzt und irgendwann da ist er jetzt auch gar nicht mal so verkehrt, dass er noch ein bisschen wartet, bis er dann da wirklich das Sparschwein hinhält.
Da habe ich gerade ein passendes Thema zu. Ich war ja beim Day of the Podcast und der lief auch komplett mit allen Leuten, die da waren, beziehungsweise eben nicht vor Ort waren, ausschließlich über Studio Link. Also das war auch sehr cool. Day of the Podcast, wer den noch nicht kennt, Max Snyder, so heißt er auf Twitter, oder Michel Knecht im realen Leben, der hat den jetzt zum dritten Mal schon organisiert und im Prinzip setzt er sich dahin und baut so ein Programm von Podcasts zusammen, lädt da diverse Leute ein und podcastet nicht ganz 24 Stunden, aber dieses Mal von morgens früh um 7 hat er angefangen mit so einer Morningshow, bis dann nachts um 3 hat er, glaube ich, dann irgendwie seine Sachen da wieder gepackt. Also das ist auch echt ein Marathon gewesen.
Wo war er da genau?
Er hat da irgendwie so einen Raum in Berlin bekommen, im Pangea-Haus. Da sitzt irgendwie Kiez FM. Das ist auch, ich weiß gar nicht, ob die auch ein richtiger Radiosender sind oder ob die mehr so Podcasts machen. Da müsste ich jetzt auch mal kurz gucken. Kiez FM. Die haben da bestimmt eine Seite, genau.
Aber da war jetzt kein großes Equipment, sondern das war einfach nur ein Schreibtisch im Endeffekt, wo er da aufgebaut
hat. Ja, die hatten da auch irgendwie ein paar Mikrofone und Mischpult. Ich weiß gar nicht genau, was er da alles von denen benutzt hat. Aber er hatte auf jeden Fall seinen eigenen Mac dabei mit Reaper und so. Und ja, hatte da noch einen Zoom H6 mit ein paar Kopfhörern und so. Also das war alles, das meiste war von ihm, sagen wir es mal so. Aber er konnte halt da die Örtlichkeiten nutzen, deren Internetanbindung und sowas. Und ja, ein paar Leute waren auch da. Ich war ja auch zwischendurch da für eine Stunde Nerd-Emissionen, war ich mal wieder bei ihm zu Gast. Und dann gab es abends noch so eine ganz witzige Spieleshow, wo ein paar Leute auch mitgemacht haben, hier so à la genial daneben. Das war auch nochmal ganz witzig. Ja, und er hatte diverse Leute da halt eingeladen.
Wie viele Teilnehmer waren es maximal gleichzeitig mit Studio Link?
Lass mich mal überlegen, von außerhalb gleichzeitig, ich glaube 2 oder 3 über Studio Link und 4 Leuten vor Ort.
Okay.
Also er hatte da schon einige Tonspuren in seinem Reaper. Ja. Und hatte auch manchmal schon dann Leute für den nächsten Podcast schon mal reingeholt. Also das hat aber alles sehr zuverlässig auch funktioniert. Wir hatten nur einmal so kurz nach 9, da hatten wir irgendwie 5 Minuten Internetausfall. Wahrscheinlich irgendwie 24 Stunden Trennung von der Leitung oder so. Da war dann kurz mal alles weg. Aber da war halt das Internet komplett weg. Also das lag halt einfach da an dann.
Hat dann einer das Internet gelöscht und der andere hat es dann wieder aus dem Backup eingespielt, oder?
Ja, irgendwie so, genau.
Komplett weg war. Ja. Das ganze Internet komplett weg.
Ja, das komplette Internet, alles weg. Ja.
Nee.
Nee, war auf jeden Fall ganz cool. Hat auch Spaß gemacht.
Ja, ihr hattet allerdings leider, und deswegen war es für mich nicht zu gucken.
Okay.
Müsst ihr mal gucken, ob ich es mal höre dann später.
Ja,
der aber ihr hattet halt Raumklang im YouTube. Also ja. da hätte man aber mal wenigstens noch den Reaper-Ton irgendwie reinmischen können.
Ja,
oder?
Ich glaube, er wollte das auch, aber es hat aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt. Ich hatte jetzt nicht genau gefragt, warum nicht. Aber er sagte irgendwie, ja, Mist, Ton leider nicht direkt in YouTube rein.
Okay. Weil das war halt wirklich, man konnte da nichts verstehen und dann war das halt witzlos irgendwie zu gucken.
Auf der anderen Seite, ich meine, er hat das da alles alleine organisiert, so einen ganzen Tag da, hat sich da die Leute alle zusammen eingeladen
und gesucht. Aber wieder mal hier, ne? Du bist halt dann, ne, nachher, du machst dir die Arbeit und ist eigentlich toll und nachher bist du trotzdem der Dumme, weil der Idiot Thorsten sitzt zu Hause und meckert, dass da nur Raumklang ist.
Ja, genau.
Das ist aber so, ne? So funktioniert das halt eben.
Aber du kannst ja noch was, du kannst das Ganze noch zum Guten wenden. Du spendest ihm einfach mal ein paar Euro, dass er nächstes Mal auch das Pop-up bei Reaper nicht mehr hat. Hatte ich mal einen Tweet abgesetzt.
Aber wer spendet mir denn, damit ich das Pop-up
nächstes Mal habe? Ja, darüber sollten wir auch nochmal sprechen. Vielleicht spenden wir 3 da mal.
Für uns. Als ob ich da noch so ein Pop-up hätte, ich bitte euch.
Ja, genau, das ist komisch.
So,
ne?
Du evaluierst jetzt seit 75 Folgen. Ne, ich glaube, so langsam, ganz so lange nutzen wir es ja auch noch nicht. Ich habe mir zum Beispiel auch Logic sogar gekauft gehabt, ne?
Oh, mal für ein Podcast, das war ja richtig teuer, ne?
Ja, 200 Tacken.
Ja, da ist ja Reaper mit $60, ist ja ein Schnäppchen, ne?
War das wirklich so teuer? Warte mal, jetzt, Gottes Willen, das habe ich jetzt nur so daher gesagt.
Ich meine, Logic hat das nicht sogar irgendwie mal 270 Euro oder irgendwie so gekostet? Nicht
fertig.
Ich weiß es nicht.
Ach, das habe ich verdacht. Alles gut. Das habe ich von den 20% gekauft.
Ach so, ja, genau. Von den 20%.
Nee, habe ich tatsächlich, aber das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich bisher mit Reaper mich ein bisschen schwer getan habe.
Hm. Okay. Ja, aber warum? Also, ich meine, du nutzt ja Logic nicht.
Ja, das.
Und Reaper für $60 ist eigentlich No-Brainer. Ja, auf jeden Fall, er wird demnächst auch noch irgendwie Night of the Nerds machen oder so, weiß ich noch nicht ganz genau, geht es irgendwie darum, dass seine Nerd-Emissionen auch 5 Jahre alt werden und 100 Folgen, glaube ich. Und zum C3 macht er dann auch nochmal irgendwie, dann will er so eine Art Tagebuch machen für den C3 als Podcast sozusagen dann. Also er steckt auf jeden Fall sehr viel seiner Lebenszeit in Podcasts rein. Auch so hat er irgendwie mehrere Podcasts neben den Nerd-Emissionen. Also ja, er lebt dafür, würde ich sagen.
Gut. Ich habe aber auch noch ein Podcast-Thema gerade ganz kurz.
Ja.
Und zwar habe ich mir was geklickt.
Eine neue Podcast-App.
Nein, es ist jetzt kein Podcaster-Thema eher.
Also Podcaster.
Und zwar, es war eigentlich geplant für diesen Einsatz hier, den ich gerade wieder habe, nämlich im Hotel Podcast aufnehmen.
Mhm.
Ist jetzt ja doch darauf hinausgelaufen, dass ich wieder mein riesen Audio-Interface dabei habe und das Ganze am Mac angeschlossen habe.
Mhm.
Aber ich hatte vorher überlegt, so vielleicht kannst du das ja auch per Telefon machen. Hat leider nicht funktioniert, weil, komme ich gleich zu, warum es nicht klappt. Idee war, ich kaufe mir ein Aufsteckmikrofon für mein iPhone-chen.
Mhm.
Und dann würde ich damit gleichzeitig echt telefonieren, bei euch anrufen und das gleichzeitig mit aufnehmen als Double Ender.
Okay.
Soweit der Plan. So, der scheitert an zwei Sachen. Zum einen, also ich weiß gar nicht, welcher von beiden schlimmer ist. Sie sind beide gleich schlimm. Also zum einen ist es keine gute Idee, ein empfindliches Mikrofon an einem iPhone anstecken zu haben, was gerade telefoniert.
Okay.
Also ihr könnt euch vorstellen, wie sich das
während
anhört.
Während des Telefonats. Ungefähr, ja?
Also während des Telefonats. Es macht halt die wildesten Geräusche, ne? Also du musst das Ding eigentlich im Flugmodus haben, wenn du damit aufzeichnen möchtest, weil ansonsten hast du immer irgendwelche Handy.
Ja, verstehe.
Spur. Klar. Aber unabhängig davon ist eh das Problem, dass in dem Moment, wo das Telefon, die Telefon-App quasi benutzt wird, das ganze Audio-Routing kaputt ist, oder das Routing nicht, also das ganze Audio nicht mehr funktioniert und alle Apps, die irgendwie Audio nutzen oder Audio aufnehmen wollen oder sowas, eben nicht mehr funktionieren. Kann ein Sicherheitsfeature sein, keine Ahnung, aber man kann halt nur eins von beiden machen. Entweder mit irgendeiner App Audio aufnehmen, auch ruhig im Hintergrund, aber so wie ein Anruf reinkommt, ist dieses Hintergrund-Audio eben aus.
Mhm.
Und auch im Vordergrund kannst du es nicht mehr starten, weil er dann sagt halt, hier Audio kann nicht gestartet werden. Das ist halt ein bisschen blöd.
Ich verstehe es, weil sonst könntest du ja Gespräche aufnehmen. Und das will man ja nicht.
Ja, aber du nimmst ja nur dich selber dann auf. Und
ja,
hast du ja aber auch vorher mal zugestimmt, dass die App auf dein Mikrofon zugreifen darf. Also, ja, wie auch immer.
Aber vielleicht könntest du dann auch den anderen aufnehmen, je nachdem, wie das da intern im Gerät so funktioniert.
Ich weiß nicht, wie gesagt, ich hatte auch nicht groß drüber nachgedacht und habe generell vor, auch für andere Gründe mir das mal zu kaufen und habe dann auch das günstigste gekauft, was es da gibt. Und zwar gibt es von Zoom, könnt ihr mal auf Amazon gerade suchen, das IQ5.
Ja, das hat der Snyder, Max Snyder auch.
Ja, und ist halt ein ganz nettes, kleines Gimmick und auch ganz gut zu benutzen, wenn du doch mal irgendwie Videoaufnahmen mit deinem iPhone machst, weil du dann halt auch ein bisschen bessere Audio oder dann dabei rauskriegst. Also der Einstieg mal in so einen Handyrecorder.
49 Euro.
Genau, und das ist eben.
Oder 54 bei Amazon.
Ja. Vergleichsweise günstige eben im Vergleich zu den anderen. Es gibt noch das IQ6 und das IQ7. Ich glaube, das IQ7 ist so eigentlich das, was man so haben will, weil es den Vorteil hat, dass du sowohl Hochkant- als auch Querkant-Videos aufnehmen kannst, weil du ein du hast so einen komischen Stereo-Effekt, den du nachträglich auch noch regieren kannst, weil du hast in Wirklichkeit quasi zwei Stereo-Mikrofone, die halt eben je nachdem dann angesprochen werden können. Mhm. Während du bei diesem IQ5 kannst du den Kopf nur drehen und umstellen, damit du halt entweder so reinsprechen kannst wie ein Mikrofon in das iPhone. Also wie wenn du bei einer Verkehrskontrolle blasen musst, so ähnlich hältst du dann das Mikrofon so mit dem iPhone darunter. Dann kannst du das so hochkant quasi stellen oder eben wenn du Videos aufnimmst, kannst du es eben so kippen und drehen. Und dann kannst du aber nur das iPhone quer halten zum Filmen. Und wenn du zum Beispiel die Selfie-Kamera nehmen würdest, dann müsstest du das halt eben, ja, dann wäre links-rechts vertauscht zum Beispiel. Also es ist nicht, um Selfies zu machen damit. Und du müsstest es auch andersrum aufstecken und sowas. Aber es ist ganz cool. Es hat vor allen Dingen auch ein lokales Monitoring, was ich ganz geil fand.
Ach so, wenn du einen Kopfhörer dann anschließt.
Genau. Du kannst einen Kopfhörer da reinstecken und dann hast du ein direktes Monitoring.
Das ist ja super.
Und was halt eben, wenn du wirklich ernsthaft was aufnehmen willst, ganz wichtig ist. Und du kannst halt ein Gain ein bisschen rumregeln und sowas noch. Und du kannst ist auch laden, allerdings nicht über Lightning, sondern über Micro-USB. Nein, nicht, also das große USB.
Mini-USB.
Mini-USB, genau.
Ja.
Also, aber ein Mini-USB-Kabel kriegst du auch noch irgendwo rein, dann kannst du es sogar auch noch parallel laden. Wobei ich das dann nämlich in meine fantastische Apple-Ladehülle stecken kann, weil die hat ja unten auch einen Lightning-Anschluss, der durchgereicht wird. Das heißt, ich kann meine Apple-Batteriehülle nehmen, kann das Ding da reinstecken, das iPhone auf Flugmodus stellen und kann dann den ganzen Tag Audio aufnehmen damit.
Das ist die Geschichte, du wolltest da irgendwas erzählen.
Das ist die Geschichte, warum
das die Hülle toll ist.
Genau, weil sie eben wirklich den Lightning-Anschluss unten rauslässt. Das machen alle anderen Akkuhüllen ja nicht.
Und worauf nimmst du dann auf? Mit welcher App?
Es gibt da diverse. Es gibt eine von Zoom direkt. Das ist auch so die beste, weil da kannst du noch so ein paar Effekte auch irgendwie einstellen und sowas. Ist eigentlich nicht die schönste. Und es gibt eine von Apogee, die echt ziemlich geil ist, die auch ein bisschen besser aussieht. Die ist aber nur kostenlos, wenn du ein Apogee-Mic anschließt. Alternativ kannst du die für einen Fünfer beikaufen.
Doch auch sogar eine Auphonic-App, in der du aufnehmen kannst. Und das sogar
es gäbe sogar auch eine Auphonic-App. Genau, ja.
Kannst du direkt dann auch da hochladen und releasen und so.
Stimmt. Einziger Nachteil so ein bisschen daran, du hast halt unheimlich diese, diese Grapschgeräusche am Telefon. Die sind halt sehr stark auf der Aufnahme drauf. Die sind mit der Akkuhülle schon ein bisschen weniger geworden. Aber am besten wird es halt irgendwo hinstellen, hinlegen und dann versuchen, da irgendwie reinzusprechen.
Ja, klar. Oder?
Aber so für so ein spontan Interview, wenn man jetzt wirklich sowas machen würde. Ich hatte halt überlegt, ob wir auch bei Nintendo irgendwie uns da so ein bisschen unterhalten, der Marc und ich, aber es war halt so unspektakulär, dass das nicht zum Einsatz kam.
Hättest du dir das Ding mal vor einem Monat gekauft, dann hätten wir auf deiner Hochzeit so ein paar Interviews machen können.
Ja, ich bin ganz froh, dass es da relativ wenig
ein paar Audio-Grüße
bewegt mal. Ja gut, das wäre natürlich schon süß gewesen, aber
nächstes Mal.
Ich habe jetzt auch die Fotos habe ich jetzt auch.
Ah, sehr cool.
Wunderschöne Fotos.
Toll.
Kannst du also sagen, die Fotografin hat sich gelohnt.
Das Problem ist, dass mir der Stellenwert von schönen Fotos relativ, dass der Stellenwert von schönen Fotos bei mir relativ niedrig ist.
Okay.
Deswegen, ich dem jetzt nicht so preis-leistungsmäßig.
Bei deiner Frau aus?
Also es war natürlich für sie wichtig, dass sie 2, 3 schöne Fotos hat.
Mhm.
Aber sie weiß eben auch nichts vom Hocker oder sowas direkt. Aber jetzt im Nachhinein guckt sie das nochmal an alles und dann hast du natürlich auch, also die Verwandten wollen es alle sehen, wir hatten das dann auf dem iPad gehabt und haben es mit beim Essen gehabt, jetzt noch. Machst du halt hier zack, zack, zack und Dia-Show und dann läuft das Ding eben und dann können Leute sich das alle anschauen und dann, ach ja, und schön. Und
Also ich kann
das muss man wohl machen, leider.
Ich kann euch empfehlen, neben den digitalen Fotos, die ihr wahrscheinlich habt, euch einfach auch so ein schickes Buch zusammenzuklicken.
Wir wollten uns ein Fotobuch auch machen, genau.
Da vielleicht auch ein paar Euro mehr in besseres Papier und dicker Einband und so.
Apple.
Das guckt man sich auf jeden Fall auch mal so an und Gäste finden das auch immer ganz toll, wenn das dann so rumsteht, rumliegt. Da
ja, glaube ich.
Guckt man doch mal eher rein, als wenn das dann in seiner 5000 Bildersammlung irgendwo verschwindet. Also es ist halt so, ne? Ich meine,
ja, klar.
Ne, die Fotos, die man auf dem iPhone so hat, wann guckt man die sich mal wieder an, ne?
Bald häufiger, weil bald haben wir ja mit neuen iOS auch tolle neue Fotos-Apps und sowas. Ne?
Ja, also, ja, ja. Apple. Da
muss noch ganz viel gehen.
Wir haben hier noch 12 Apple-Themen. ja, zum Beispiel kannst du ja, greife ich jetzt einfach mal raus, demnächst mit iOS 10 sogar Fotos im Rohdatenformat machen. Und das heißt, du kannst sie dann auch entsprechend zum Beispiel Lightroom oder in andere Fotobearbeitungs-Apps reinladen und dann nachträglich eben auch noch zum Beispiel irgendwie einen Weißabgleich oder eine Belichtung ändern, ohne dass du halt da destruktiv arbeiten musst. Oder du kannst überhaupt durch das RAW-Datenformat erstmal so einen nachträglichen Weißabgleich machen, was du bei irgendwelchen JPEGs oder so natürlich nur bedingt gut machen kannst.
Genau, hast du den Talk geguckt von der WWDC zu dem Thema? Ich hatte den ja empfohlen.
Nee, du hast viele Talks empfohlen, muss ich sagen.
Ja, aber die sind auch alle guckenswert gewesen.
Ja.
Ich hab ganzes Wochenende lang, meine Freundin ist
Ich hab's Frau, gemerkt.
ist irgendwie morgens zum Pferd und kam 4 Stunden später wieder, das erste Mal. Und ich saß immer und ich so, guckst du immer noch den Quatsch? Ich sag, ja, ja, das ist total interessant. So. Und dann ging sie wieder zum Pferd und kam abends wieder und ich saß immer noch da und habe wieder was geguckt.
Mhm.
Und ich so, wie lange geht das denn dann noch? Ich habe gesagt, oh, das sind noch ein paar Hotdogs.
Das ist dabei. Halt dein Pferd, sozusagen.
Ja, ja, so ungefähr, genau. Also super spannend auf jeden Fall, was da alles geht. Und vor allen Dingen, sie öffnen das Ganze ja auch nicht nur für die eigene Kamera-App, sondern eben, ich weiß, ich glaube, da geht es zum Beispiel gar nicht, in der eigenen Kamera-App RAW zu arbeiten. Aber sie öffnen es halt eben. Und das heißt, dass du bald sehr professionelle Drittanbieter-Kamera-Apps bekommen werden kannst. Mhm. Wahrscheinlich zum Abo-Modell dann, um den Kreis zu schließen.
Ist jetzt halt auch wieder die Frage, ne, wer nutzt dieses Feature letztendlich, ne? Aber ich meine, du kannst mittlerweile ja mit dem iPhone schon echt passable Bilder machen. Also ist natürlich trotzdem kein Vergleich zu einer Profikamera, logischerweise, ne? Aber man im Vergleich so, wenn ich noch so ans iPhone 4 denke, 4S und so, ab dem 5er wurde es eigentlich echt schon recht gut mit den Bildern.
Wobei ich dir gerade eben widersprechen muss, weil gerade wenn du nicht so der Profi-Fotograf bist, bin ich mir sicher, machst du mit einem iPhone 1000-mal schönere Fotos als mit einer Profikamera.
Ja, man sollte sich halt mit dem Gerät halbwegs auskennen, was man benutzt und bedient. Ne? Das ist klar. Klar, die iPhone-Foto-App, die tut halt schon sehr viel dafür, dass du möglichst gute Fotos machst. Aber die Frage ist halt, was heißt auch wieder gute Fotos? Das eine ist halt das Technische, ne? Dass das halt irgendwie alles passt.
Ja, ja.
Das andere ist natürlich immer noch das Motiv, ne? Also von daher, da kann Apple natürlich auch nichts dran machen an deiner Motivauswahl. Aber du hast halt zumindest in Zukunft die Möglichkeit, wenn du es möchtest, es kann ja auch mal sein, ne? Du planst gar nicht irgendwie groß Fotos zu machen und dann hast du aber dein iPhone dabei und machst doch mal irgendwie so 1, 2 nette Bilder. Dann kannst du immer noch ein bisschen mehr dran drehen am Ende, als es bisher möglich war. Also, ja, ist halt nettes Feature. Braucht wahrscheinlich nicht jeder, aber ich finde es gut, dass es das gibt.
Genau, aber wie gesagt, in einer dedizierten App, die dann eben für den etwas ambitionierteren Hobbyfotografen irgendwo als Zielgruppe entwickelt wurde. Also Kamera Plus zum Beispiel, so ein Tool für mich jetzt schon, wo ich sage, das ist schon ein bisschen mehr als jetzt so eine normale, die normale Stock-Kamera. Irgendwie. Und kann man ja auch schon einiges mehr mitmachen als mit der normalen App.
Ja, gut, ist halt die Frage, was, ne? Ich meine, diese ganzen Filter und tralala, oder meinst du jetzt konkret bearbeiten auch?
Nee, das eben gar nicht, sondern wenn du, was konnte man denn da alles machen?
Ich kenne jetzt die App selber nicht, also.
Hab sie gar nicht mehr drauf, leider. So viel zum Thema, die ist total super. also konnte man tolle Sachen mitmachen, Punkt.
Okay. Ja. Was
noch? Ja, sie haben ja schon lange, glaube ich, irgendwie die Kontrolle über den Shutter zum Beispiel, also über die Blendenöffnung und sowas. Das konnte man ja schon lange jetzt auch irgendwie dann manuell anpassen.
Also so auch so, wenn du Langzeitbelichtung oder irgendwie sowas machen willst.
Genau, also hier Exposure und so ein Zeug halt. Das konnte da halt schon relativ lange dann auch ein bisschen, glaube ich. Ich erzähle, glaube ich, gerade totalen Quatsch, aber
wenn du dir noch so einen Adapter da draufsetzt, ne, gibt's ja auch, du hast ja auch für dein Kameraprojekt so ein Aufsetzobjektiv genommen, ne, das gibt's ja auch fürs iPhone und wahrscheinlich.
Ist ja fürs iPhone gewesen.
Okay. Ja, kannst du ja sogar noch weiter benutzen.
Die werde ich nicht auseinanderbauen, diese Box. Ja. Da ist so viel Liebe drin.
Ja. Naja, auf jeden Fall RAW-Format. Ab iOS 10.
Na, und wer sich dafür interessiert und mal sehen will, was denn da alles geht und wie toll das alles ist und wie das überhaupt funktioniert und auch hier dieses mit Live-Foto und dass sie
kannst du jetzt auch nachträglich bearbeiten noch,
ne? Ja, das war auch, aber auch irgendwie, dass sie, wenn du ein Live-Foto machst und gleichzeitig, also es war ganz abgefahren auf jeden Fall. Wer sich da einfach technisch für ein bisschen interessiert, kann sich den Talk von der WWDC mal anschauen. Glaube ich, knapp eine Stunde und gibt nachher nochmal so einen Zusatz, weil sie nicht alles in der Stunde geschafft haben, haben sie nachher noch einen Talk, den haben sie schon aufgenommen, den kann man sich dann noch angucken.
Mhm.
Der geht nochmal ein bisschen weiter ins Detail, also insgesamt sind es, glaube ich, dann so 1,5 Stunden und ich war halt einfach wieder so geflasht davon, weil das war halt so, sie öffnen das alles für Entwickler, also die Standard iPhone-App nutzt es noch nicht mal, sondern einfach nur hier, wir haben euch jetzt die Möglichkeit gegeben, RAW-Fotos zu machen. So, bitteschön.
Also baut was Cooles. Kannst es du ist halt so ein bisschen nicht, so. Gar nicht also wenn du ein Foto mit der Foto-App von Apple machst, wird das dann nicht im RAW-Format gespeichert?
Zumindest hört es jetzt nicht so an, sondern es hört sich so an, es gibt eine API dafür.
Hm. Aber es also, würde mich echt wundern, wenn sie es nicht selbst
ja, nutzen. Eben doch, weil das machen dann irgendwelche Idioten an mit einem 16 GB iPhone und sagen dann nachher, oh, mein iPhone ist voll.
Ja,
also ich glaube, das ist schon zu sehr Profi-Feature, als dass das jetzt irgendwas ist. Oder es ist ganz versteckt irgendwo in den Einstellungen dann.
Böse aber gesagt, könnte man jetzt sagen, zwei Fehler. Erstens, iPhone mit 16 GB gekauft. Zweitens dann das auch noch eingeschaltet.
Ja, ja, eben. Aber das sind ja genau die Kandidaten dafür dann. Mhm. Also wenn sie sich jetzt einfach standardmäßig anhätten, wäre der Aufschrei wieder riesengroß. Oh, Apple will, dass wir größere iPhones kaufen. Ja.
Ja, genau. Ja, standardmäßig einschalten wäre auch Quatsch. Also das.
Ja, und eben, und du kannst ja damit dann nichts machen. Du musst ja dann auch noch irgendwie einen Workflow haben, die zu entwickeln, in Anführungszeichen.
Naja,
du kannst ja ein RAW-Bild erstmal so nicht einfach an Drucker schicken oder sowas. Ne, also sie haben da richtig. Eben zwar auch, also sie haben auch die die entsprechende Komponente, um Fotos anzuzeigen, haben sie eben auch angepasst, aber auch hier wieder nicht das, was aus der Camera Roll anzeigt, sondern auch, das war immer alles nur API. Kann natürlich sein, dass jetzt irgendwie, wir haben ja das iPhone 7 noch nicht gesehen, dass das so ein iPhone 7 Feature sein wird, dass du damit dann auch RAW-Bilder immer machen kannst oder so, keine Ahnung. Weil wegen zwei Linsen in dem iPhone 7S oder so. Keine Ahnung. 7 Plus.
Ja, wer weiß.
Ob sich in die Richtung irgendwas, dass das jetzt so Vorbereitung irgendwie dafür ist, aber.
Was zumindest ganz gut ist, sie nutzen kein Apple-eigenes RAW-Datenformat, sondern sie nutzen einfach das DNG-Format, was ja irgendwie von Adobe 2004, glaube ich, rausgebracht wurde. Viele andere Hersteller nutzen leider immer noch ihre eigenen Formate, aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich, ne, weil es dann halt ihr eigenes ist und sie meinen, das ist das Bessere. Aber Apple nutzt dann halt das DNG-Format, was man halt auch ja universell halt quasi nutzen kann. Und keine spezielle Kamerasoftware oder irgendwas von irgendeinem Hersteller dafür braucht. Jo, und dann kannst du demnächst ja mit den Szenenerkennungen bei der Foto-App 4432 Objektarten und 7 Gesichtsausdrücke unterscheiden. Haben jetzt
okay, wichtigste Frage.
Ja?
Katzen?
Mit Sicherheit. Mit
gut,
Sicherheit.
Niemals.
Von A wie Akkordeon bis W wie Wintersport, schreibt Heise.
Zack, wird nichts erkannt?
Ja, wahrscheinlich nicht. Keine Ziegen.
Das ist aber hart.
Werden ja ganze Völker hier ausgegrenzt.
Was interessant ist, dass du das auch wirklich, diese ganzen verschiedenen Szenen und Objekte in allen unterstützten Sprachen durchsuchen kannst. Also
ja gut, ich sag mal so, wenn du jetzt ein Objekt hast, wie eine Katze aussieht, da nochmal eben kurz 3, 5, 20 Felder dran zu hängen, wie das denn jetzt in den verschiedenen Sprachen heißt,
ja, ist
glaube
so
ich, das geringere drin, Problem noch dabei.
Stimmt schon. Aber sie scheinen da ja sehr, sehr viel oder sehr granular das Ganze schon mal aufgedröselt zu haben. Wobei, da werden wahrscheinlich immer noch Sachen fehlen, die man vielleicht gerne hätte. Ne, wenn jetzt noch vielleicht nicht nur Katzen, sondern ganz spezielle britisch kurzer, was auch immer.
Ja, ich würde gerne meine beiden Katzen auch unterscheiden können. Ja,
namentlich, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, wobei, das könnte ja vielleicht sogar über die Gesichtserkennung funktionieren.
Neben nicht, weil diese Gesichtserkennung ist maximal rassistisch leider. Also bei dunkelfälligen
Katzen, ne?
Genau, die erkennt nur weiße Katzen.
Ja.
Dunkelfällige Katzen werden nicht als solche, also nicht als Gesichter erkannt. Leider.
Aber
Skandal
wenn,
eigentlich.
Wenn du eine weiße Katze hättest, dann würde es zumindest möglich sein, 7 unterschiedliche Gesichtsausdrücke zuzuordnen. So zum Beispiel neutral, schreiend, überrascht oder lächelnd.
Ja, dann auch geil, wenn so jemand so ein bisschen so einen kleinen Botox-Unfall hatte und dann immer
neutral ist.
Neutral. Guckt, dann ist das
so wie
du.
Till Schweiger oder.
Ja, oder halt so, oder so ein bisschen zu viel so das Gesicht nach hinten gestrafft hat, dann ist er halt immer überrascht. Schon witzig. Ja, aber wer sucht
aber
denn? Ich suche ein Bild, wo ich einen Apfel in der Hand hatte und überrascht geguckt habe.
Ja, warum nicht? Ne? Ja, ich meine, das ist ja, ich weiß, ja, das ist auch für jedermann irgendwie ein Feature, aber wenn man so professionell Fotografie betreibt, dann guckt man ja auch immer, dass man seine Bilder entsprechend verschlagwortet, um die halt irgendwann unter seinen tausenden, zehntausenden Bildern wiederzufinden, weil vielleicht ich eine Anfrage kriege, hey, hier hast du irgendwie
Bilder. Hast du mal ein Bild, wo du traurig guckst?
Nee, nicht du selber, aber ne, ich meine, es gibt ja diese Stockfotos, die man sich kaufen kann und Fotografen verkaufen ja auch ihre Bilder und einfach um das Ganze schneller wiederzufinden und das schenkt dir Apple ja mehr oder weniger durch diese ganze automatische Erkennung. Wie gut oder schlecht das am Ende funktionieren wird, das werden wir ja dann demnächst sehen, aber der Ansatz ist ja schon mal gut, wenn du halt bestimmte Bilder suchst und du weißt halt nicht mehr genau, wann waren das? Du weißt vielleicht weißt noch, wo es war oder was da irgendwie so halbwegs passiert ist. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man dadurch dann Bilder schneller mal wiederfindet.
Spannend finde ich noch, ob man auch sehen kann, welche Verschlagwortung er denn da gewählt hat, also welche Objekte er erkannt hat auf dem Bild. Weißt, weil du weißt ja vielleicht gar nicht, dass du nach dem Wort XY jetzt auch irgendwie suchen könntest, aber wenn du jetzt das Bild irgendwie siehst, wobei er hat ja auch dieses Feature, die relevante Bilder anzuzeigen, richtig? Was? Das heißt, wenn ich jetzt eben das Bild von meiner Katze hätte, dann wird er mir vielleicht auch andere Bilder von meiner Katze anbieten, als die sind relevant zu diesem Bild.
Ach so, das weiß ich nicht, das Feature. Also
jetzt, wenn du jetzt ein Bild von einem Apfel hast, dann siehst du auch andere Äpfel oder sowas.
Mhm. Okay.
Und bei Gesichtern war ja eben dieses, dass er dir dann auch irgendwie nochmal andere Fotos zeigt, wo die gleichen Leute drin vorkamen.
Mhm. Ja, klar. Also das hatten sie auch. Das stimmt mit den Gesichtern.
Ich denke mir, dass das vielleicht bei den Sachen auch machen irgendwie, wenn dann und schon mal die Bilder siehst, die irgendwie ziemlich ähnlich sind, die du dann einfach nur vor einem Jahr an der gleichen Stelle aufgenommen hast oder so. Aber jetzt eben nicht über die Location, sondern irgendwie oder von dem gleichen Objekt aufgenommen hast.
Mhm.
Ja, da gab es ja auch einen lustigen Spruch von Greg Federighi oder Phil Schiller, ich weiß nicht mehr, wer von beiden es war, bei der Talkshow, weil ja so ein bisschen Kritik aufkommt, dass Apple ja dadurch, dass sie eben dieses nazihafte, wir dürfen nichts aus den Geräten raus in die Cloud machen, sondern müssen alles auf unseren Geräten machen, dass sie sich damit selber im Weg stehen würden und eben deswegen zum Beispiel diese Gesichts- und Szenenerkennung eben nicht so gut funktionieren könnte.
Okay.
Und war halt ganz witzig, also zum einen hat er gesagt, naja, es ist ja nicht so, dass ein iPhone die Bilder von allen irgendwie bearbeiten soll, sondern es sind halt einfach mal ein paar Milliarden iPhones, die das eben machen.
Mhm.
Also, ne, weil so eine Cloud ist zwar erstmal, hat mehr Power als dein eines iPhone, ja klar, aber hat jetzt nicht mehr Power als, weiß ich nicht, wie viel Millionen Geräte, die es wahrscheinlich am ersten Tag direkt machen werden.
Na, also, klar. Wird
sonst die Cloud wahrscheinlich auch in die Knie gehen irgendwie, ne? Und das ist ja auch nur am Anfang jetzt erstmal so ein bisschen, also die alten Fotos alle aufzuarbeiten, aber danach nimmst du halt 3-4 Fotos am Tag vielleicht auf und die wird man dann mal eben schnell in Echtzeit irgendwie verarbeiten können. Und ja, man will ja nicht, dass die Bilder überhaupt da irgendwo rausgehen. Und dann war halt so noch diese Kritik irgendwie, naja, okay, und aber wie wollt ihr denn überhaupt die Sachen erkennen? Ihr seid ja auf die Bilder angewiesen. Und dann hat er gesagt, naja, um ein Bild von einem Berg zu finden, müssen wir nicht die Fotos von unseren Usern durchgucken, sondern wir haben wahrhaftig auch anders Bilder von einem Berg gefunden. Stellt euch vor, also nur, dass du, wenn du jetzt deine Algorithmen trainieren willst, wie man einen Berg erkennt, ja, gibt es durchaus andere Möglichkeiten, als irgendwie die Bilder deiner User dafür zu benutzen.
Das ist halt richtig.
Ja, schon ein bisschen witzig so irgendwie. Und ja, ich bin auch echt mal gespannt. Was ich noch so ein bisschen doof finde, ist, dass es ja scheinbar auf jedem Gerät lokal auch ist, das noch nicht mal jetzt irgendwie so ein Austausch zwischen deinen Geräten stattfindet.
Hm. Weil, ja gut, ganz oder gar nicht, ne? Also so ein Misch.
Ja, aber man könnte schwierig. Ja Ende zu Ende verschlüsselt direkt von dem einen aufs andere irgendwie.
Und ich bin ja auch da gespannt, ob das wirklich auf jedem Gerät, vielleicht ist es am Mac dann doch nochmal anders, das Ergebnis. Also würde mich jetzt nicht wundern, dass irgendwelche kleinsten Zufälle dabei sind.
Ach so, du
oder meinst, der Algorithmus vielleicht ein bisschen anders ist.
Bei dem einen hat hast du 100 nicht. Fotos mit deinem Gesicht, bei dem anderen hast du 102, weil er da auf dem anderen
könnte ja theoretisch sein, ne? Mal gucken.
Ja, wahrscheinlich schon, ne? Also
wahrscheinlich nicht, aber sein könnte es ja.
Im Herbst wissen wir mehr.
Genau.
Spätestens, beziehungsweise ab Juli, wenn jemand die Public Beta installieren möchte. Kann man sich dann ja überlegen. Ich denke mal, ich werde mir die wieder auf meinem iPad, die iOS-Beta installieren. macOS wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht in der virtuellen Maschine könnte ich es mal machen, aber es wäre dann auch eher wieder so, um ein bisschen rumzuspielen, aber so richtig testen kannst du es ja eigentlich nur, wenn du es dann auch richtig benutzt. Deswegen. Aber ja, klar, Perps spätestens für alle. Ja.
Juhu.
Die Apps unter iOS, beziehungsweise die Apple-Apps an sich werden scheinbar sicherer. iOS-Apps. Ab Ende des Jahres lässt Apple da wohl keine ungesicherten Verbindungen mehr zu über HTTP, sondern eben nur noch über HTTPS, was mich ein bisschen gewundert hat. Ich hätte gedacht, das wäre vielleicht sogar schon so, aber scheinbar noch nicht. Ja, und deswegen...
Wieso? Das kann doch jeder den Scheiß einreichen, wie er möchte.
Ja? Kann er das?
Ja. Ich meine, das ist Apple ja bisher, ich meine, dass sie das enforcen in Zukunft, ist ja eine gute Sache.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Aber ist halt nicht selbstverständlich, ist jetzt, dass da keiner mehr eine NSURL-Session auf. Wobei, ich meine, es gibt ja durchaus auch noch Sachen, die man irgendwo ansprechen möchte, die, wo du kein HTTPS hinbekommst. Wenn das jetzt
ja,
so
das ist,
Sachen sind, wo du nicht.
Irgendwelche, ne? Hier Twitter, Podcasts, irgendwelche Feeds, die es vielleicht nicht über HTTPS gibt. Apropos, wie sieht's mit unseren Podcast-Feeds aus, wenn die Podcast-Apps nur noch HTTPS dürfen?
Ja, kann ja nicht sein, weil Apple kriegt ja selber kein HTTPS gepasst mit ihrem tollen iTunes-Crawler da, von dem her.
Dann wird das bestimmt eine Ausnahme werden.
Außer Podcasts.
Ja. Ja, aber auch wieder ein weiterer Schritt von Apple in halt Richtung, ne, mehr Verschlüsselung, mehr Sicherheit, was ja immer erstmal gut zu heißen ist.
Sie müssten dann aber auch enforcen, weil HTTPS alleine bringt ja gar nichts. Sie müssten eben auch enforcen, dass da die, dass die Zertifikate gecheckt werden.
Ja.
Machen nämlich jetzt zum Beispiel auch noch nicht alle Apps. Also einige Apps kannst du halt auch noch mit irgendwie so einem komischen Man-in-the-Middle-Scheiß da immer noch mit tracen, was die so machen.
Okay.
Also Facebook zum Beispiel nicht, aber so andere Sachen gehen halt trotzdem noch, wo du einfach dann dich dazwischen schaltest und dann wieder eine, du hast eine HTTPS-Verbindung zum Endpunkt quasi und die App spricht mit dir HTTPS.
Mhm.
Dann kannst du trotzdem nur alles mitlesen.
Ja.
Dann die Frage, ob sie das irgendwie auch dann sie das auch programmtechnisch sicherstellen können, dass das dann so wäre.
Gute Frage. Vielleicht gibt es ja einen Talk zu.
Ist bestimmt ein Talk zu. Ja. Hast du den gesehen?
Nee, leider nicht. Ich hätte jetzt gedacht, du hast vielleicht einen gesehen.
Nee, den habe ich nicht gesehen tatsächlich. Der hat mich dann nicht interessiert.
Ja.
Nur so alles, was ein bisschen hardware-nah war und Zwift und sowas.
Mario, du hast auch noch was gesehen. Kein Talk, aber du hast da was gefunden. Wenn er noch
bezüglich
da ist.
Der Klinkenbuchse beim iPhone, die Petition, die da gestartet wurden.
Ja.
Ja, ich fand das, also ich finde es interessant, vor allen Dingen, dass es 300.000 User sind, die hier mitgezeichnet haben für die Petition, dass das neue iPhone eben wieder eine Klinkenbuchse haben soll. Und das eben vor allen Dingen in Relation zu dem zu der Petition, die wir auch mit unterschrieben haben, Michael, nämlich die Petition für Apple Pay in Deutschland.
Ja, wie viel hat die denn?
Und da haben wir beide ja jetzt voll top motiviert mitgebracht.
Ich auch.
Wahrscheinlich was. Achso, Thorsten auch noch sogar. Also wir drei sind dabei und ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade den Taschenrechner nicht offen, aber ich glaube, wir sind schon so 0,1% fast, denn es haben ja insgesamt 11.375 Leute da lediglich unterzeichnet.
Das ist jetzt also nicht so viel.
Ist schon in Relation auch zu irgendwie so einem Stecker. Ich meine, okay, das eine ist natürlich weltweit. Das andere ist jetzt nur in Deutschland, aber ist das ja schon ein bisschen schlapp.
Mhm.
Deswegen ganz klarer Aufruf jetzt noch. Ihr müsst da unbedingt mitmachen, liebe Hörer, denn nur
hier ist schon verschickt worden, die Petition.
Ah, Mist, aber auch.
Welche von beiden?
Dann werdet ihr uns danken. Wenn irgendwann in 5 Jahren Apple Pay nach Deutschland kommt, dann werdet ihr sagen, danke, ihr drei Mitzeichner.
Ja, oder wir müssen halt alle in die Schweiz gehen, ne? Wobei, da habe ich jetzt auch gesehen, da kommt das ja jetzt demnächst raus. In den nächsten Monaten hat Apple ja gesagt. Bisher haben die aber da wohl auch nur 3 Banken, die da mitmachen. Und nur eine davon ist etwas verbreiteter und die anderen beiden sind wohl auch erstmal so kleinere Institute. Aber sie kriegen es halt immerhin, ne? Also, und da werden mit Sicherheit auch dann andere nachziehen, gehe ich mal von aus. Manche haben sich da scheinbar noch nicht zu geäußert in der Schweiz, ob sie da jetzt mitmachen oder nicht. Ja, nur da, aber an der Stelle haben wir es leider nicht so einfach, in die Schweiz zu reisen.
Aber es ist doch wie immer, es muss mal irgendeiner einfach das machen und dann plötzlich können die anderen es auch.
Aber Thorsten, ja, du bist doch da in einer Organisation, die könnte, da habe ich eigentlich Hoffnung. Ja, ich würde ja sofort nach Number 26 gehen, wenn die
dann nehmen wir keinen mehr an.
Jetzt laufen würden. Ja, genau.
Ja. Da geht die Kündigungswelle wieder los. Nein, habe ich da eigentlich schon drüber gerantet, ja, ne?
Die nehmen doch.
Nee, du hast die voll in Schutz genommen.
Ja, eben drum. Also haltet doch einfach die Fresse.
Das hatten wir schon.
Wenn ihr
ja, das hatten wir schon.
Konto
Thorsten,
nutzt,
das hatten
um euch
wir schon.
Da kostenlos überall Kohle abzuheben.
Das hatten
abzuheben.
Wir schon. Du ja, hast das schon alles im Podcast
gesagt. Woanders hin.
Hören Sie an dieser Stelle mit Podcast von vor zweimal. 73.
Ja, richtig. Ja.
Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, ja, klar, Klinkenbuchse, ne, jeder Kopfhörer hat halt das Ding, ne, aber garantiert, wenn sie die tatsächlich abschaffen werden, was ja immer noch unklar ist, dann wird es mit Sicherheit einen Adapter geben. Also.
Ja, jetzt kommt aber auch erstmal das Killer-Feature. Das ist doch auch, dass du siehst, dass du ein neues iPhone hast, dass du das iPhone 7 hast.
Das sowieso.
Kannst du jedem zeigen, dass das du keinen Klinkenstecker unten hast.
Ja, eben.
Also, da muss doch, also jetzt Leute, warum beschwert ihr euch denn dann? Da kann jeder sehen, ne, wenn du sagst hier, ach, hast du noch einen Klinken? Nee, ich habe ja keine Klinke mehr, ich habe ja hier das Neue. Kannst du jedem erzählen. Da kannst du dich mal drüber beschweren. Oh, ich finde es ja total blöd, dass bei meinem iPhone 7 jetzt gar keinen Klinkenstecker mehr dran ist.
Skandal.
Ne? Kannst du dann schön mal, das ist ja der Grund, warum sie das machen.
Okay. Ja, kein anderer, ne? Also. Ja, und wenn sie das Ding wegmachen, können sie da ja auch noch an der Seite auch einen Lautsprecher hinmachen, ne?
Da ist aber aktuell das Mikrofon, weswegen ich Lautsprecher da ziemlich blöd finde.
Ja, das müsste man dann natürlich irgendwie entsprechend anpassen.
Lautsprecher nach oben. Das Mikrofon unten lassen.
Das könnten sie jetzt schon machen. Oben ist ja nichts mehr.
Stimmt.
Ja, ein Ausknopf ist ja schon an der Seite.
Wenn das iPhone Pro kommt, können sie ja dann auch 4 Lautsprecher machen.
Und Smart Connector und Pencil-Unterstützung.
Ja, ich meine, beim 7 Plus oder so, wer weiß.
Ganz kurz mal eingeworfen. Also ich für meinen Teil bin fast so weit, dass ich als nächstes mal das 7 Plus probieren würde.
Oh, Junge. Das sind noch größere Hosentaschen jetzt.
Weil jetzt das nächste Mal, weil du glaubst, das nächste heißt 7, davon gehst du aus?
Ja, mit Sicherheit. Wie denn so?
Ja, aber das nächste ändert sich ja nicht so richtig.
Nee, das
deswegen ist ja meine Idee, das nächste heißt dann 6SS. Weil das ist halt die Nummer 2 von dem S.
Könnte in Deutschland ein gewisses Problem geben.
Also, meinst du, vielleicht nennen sie es hier anders. Aber ich sag jetzt mal,
S-Quadrat. Schon das iPhone SE gibt es ja schon. Ja. Man könnte es ja höchstens 6 SE nennen oder sowas dann.
6 SES.
Nee, 6 SE, weil dann es gibt das SE, das ist das Kleine, und das 6 SE, das ist das.
Ja.
Oder die heißen dann alle SE. Dann gibt es das SE 4,7 Zoll, das SE 5,5 Zoll und das SE 4 Zoll.
Mhm. Oder die nennen es einfach nur iPhone wieder.
New iPhone.
Ohne irgendwas. Das
ist also New iPhone. Das war ja der beste Scheiß überhaupt. So. Warte mal, das New iPad oder das iPad 4, welches hast du denn jetzt?
Genau. Und?
Ja, das neue halt. Ja, welches denn?
Ja, das ist ein bisschen blöd, ne?
Ja, da haben sie mal ins Klo gegriffen beim Namen.
Das haben sie auch nur einmal gemacht.
Ja. Ich meine, andersrum, so wie es beim iMac, beim MacBook ist und sowas, ja, die heißen ja auch einfach nur MacBook Air, MacBook Pro, iMac. Mac Mini.
Naja, ist irgendwo ja auch
so. Das iPhone SE hat ja auch schon keine Nummer mehr, weil das wird halt irgendwann albern, wenn du ein iPhone 38 SE hast oder sowas dann, ne?
Das ist halt
also,
Quatsch.
Deswegen und nenn's halt einfach nur iPhone. Also ich wäre da ein großer
Fan. Oder iPhone ohne Klinkenbuchse.
Das iPad Pro heißt ja auch nur noch iPad Pro. Das heißt auch keine Nummer dabei.
Ja.
iPad Air hatte auch keine Nummer mehr dabei. Gut, dann gab's ein iPad Air 2. Haben sie natürlich wieder mal.
Sie können es ja wie bei den Macs machen, einfach dann auch hier, ne?
Ja,
mit Mitte 2016 oder irgendwie sowas. Ne? Kann man ja alles machen. Ja, was sie ja nicht mehr neu rausbringen werden, ist scheinbar ein Thunderbolt-Display. Insbesondere das 5K, schätze ich mal, ist jetzt auch gestorben, weil sie haben das alte Thunderbolt-Display jetzt auch rausgestrichen und verweisen jetzt insgesamt auf Dritthersteller, was jetzt Displays angeht. Wobei, ich meine, das Thunderbolt-Display, wie alt war das jetzt? 5 Jahre? 6? Keine Ahnung. Alt?
Das hatte ja die Bauform von meinem alten iMac gehabt. Und das ist, glaube ich, relativ gleichzeitig mit dem ersten, also als der halt auch per Thunderbolt dann rauskam.
Mhm.
Da haben sie das ja dann, davor gab es das ja von der Bauform schon auch, aber ohne Thunderbolt eben. Das war ja damals, mein erster iMac war ja das erste Thunderbolt-Gerät.
Also das seit 5 Jahren wurde es nicht mehr überarbeitet.
Ja.
Und klar, ich meine, die Auflösung, die ist immer noch gut. Aber ich meine, es gibt halt mittlerweile auch eben 4K, 5K Displays. Ich hatte auch noch mal ein bisschen recherchiert, weil ich auch mal mir wieder überlegt habe, so ein 5K Display, das wäre halt schon ganz cool. Gibt es jetzt nicht so viel Auswahl. Ich habe eigentlich nur 3 Stück gefunden. Das günstigste und scheinbar auch beste ist von Dell, kostet im Moment so um die 800 Euro. Musste aber halt dann über 2 Thunderbolt-Kabel anschließen, weil eben, Thunderbolt 3 ist irgendwie noch nicht raus, ne? Oder ist es bei den allerneuesten Geräten raus? Bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Ich glaube immer noch nicht. Das war ja dann so dieses wahrscheinlich mit USB-C zusammen.
Ja. Und irgendwie. Du kannst ja auch den iMac 5K, kannst du ja nicht als externes Display nutzen, weil sie ja da intern auch diesen Trick machen mit zwei Thunderbolt 2 Anschlüssen. Wie nennt man das? Pipes, Lines, keine Ahnung. 2 Anschlüsse, sage ich jetzt einfach mal. Und so machen es halt die anderen Hersteller auch. Die behelfen sich eben dadurch, weil diese Datenmenge da halt so groß ist, dass Thunderbolt 2 nicht ausreicht, nutzen sie halt dann entsprechend 2 Kabel. Heißt also, wenn du es an deinen Mac anschließen willst oder an dein MacBook, brauchst du halt da entsprechend 2 Thunderbolt-Anschlüsse.
Und MacBook Pro hat genau wie viele?
2.
Genau, ein links, ein rechts, ist auch ein bisschen behindert.
Nee, die sind beide auf der linken Seite.
Ach so, okay.
Also jedenfalls bei meinem 15er. Ich weiß nicht, ob es bei anderen, vielleicht bei dem 13er anders ist, aber bei mir sind sie beide auf der linken Seite. Aber ich habe das jetzt noch nicht finalisiert, ob ich mir da jetzt so ein Ding hole oder vielleicht doch warte, bis Thunderbolt 3 raus ist, dann Displays mit Thunderbolt 3 rauskommen. Aber das ist ja immer so, ne? Mit der Technik warten, kaufen, ne? Und morgen ist es veraltet. Ist halt immer schwierig.
Die Armbänder für die Apple Watch gehen ja irgendwie auch aus in den Stores.
Echt?
Weiß man auch nicht, was daraus wird jetzt, was das Bezeichnen ist. Ja, ob vielleicht eine neue Apple Watch kommt oder nur neue Armbänder.
Tja, weiß ich nicht. Wenn es eine neue Watch gibt, dann ja auch erst irgendwann im Herbst, ne? Und wenn jetzt die Armbänder ausgehen, naja. Wie oft gab es vorher, dass das Thunderbolt-Display knapp war? Ich meine, jetzt haben sie es rausgenommen. Aber jedes Mal, wenn die Bestände knapp wurden, hieß es wieder, kommt jetzt vielleicht ein neues Display, kommt vielleicht ein neues, ne? Klar, es kann ein Indiz sein, aber ich meine, was sollte Apple jetzt dazu bewegen, eine neue Watch rauszubringen? Ich meine, sie haben jetzt WatchOS 3 vorgestellt und ne, warum hättest du vorher eine neue Watch haben wollen? Weil sie schneller wäre. Und was haben sie jetzt mit WatchOS 3 gemacht? Sie haben die Uhr halt so schnell gemacht, dass du sie wieder oder dass du sie jetzt bestimmt noch lieber benutzt als vorher schon.
Ein Kollege hat mich letztens gefragt, ob er jetzt die Uhr kaufen soll oder nicht.
Ja,
ich weiß noch nicht genau. Das ist ja irgendwie, man ist ja bei diesen Sachen. Ja, ich wusste es nicht.
Getrennt.
Ich kann ihn da nicht
zu raten. Ja, du bist wieder da.
Ich konnte ihm da nicht so richtig zu raten. Ich habe gesagt, es wird jetzt besser mit dem neuen OS. Weiß nicht.
Also, ich weiß nicht. Mich würde es eher wundern, wenn sie jetzt schon dieses Jahr eine neue Uhr rausbringen. Also, ich glaube eher an nächstes Jahr. Weil jetzt durch WatchOS 3 wird die Uhr einfach erstmal so benutzbar, dass du eigentlich keine neue brauchst. Ist jetzt so meine Meinung.
Aber glaubst du denn, dass Leute, die noch keine Apple Watch bisher gekauft haben, sich dann eine Apple Watch kaufen, nur weil da jetzt eine neue Betriebssystemversion drauf ist, die jetzt viel schneller ist.
Nein, das, aber der weiß halt nicht, ob er warten soll. Wenn klar wäre, im Oktober kommt eine neue raus, dann wird er sich halt jetzt keine kaufen.
Was ist jetzt auch nur die Hälfte von dem, was er neu gekostet hatte, mal.
Also es gibt mittlerweile schon immer mal wieder günstige Angebote, ne? Das, ich weiß nicht, sie wurde ja schon mal von Apple offiziell 50€ günstiger gemacht, ne? Und wenn man so manchmal guckt, kriegt man sie dann teilweise nochmal 50€ oder manchmal sogar noch ein bisschen mehr günstiger. Also, ja, also bei 250 würde ich es mir vielleicht auch mal überlegen. Mal sehen. Ja, kein Display
aber, mehr. Nee, also Apple. Ganz kurz, ich glaube schon, dass die neu rausbringen werden dieses Jahr.
Ja, weil? Wofür?
Ja, weil halt keiner sich eine neue kauft, der noch keine hat. Warum?
Ja, warum nicht? Also,
du dir 2 Jahre lang keine gekauft hast. Warum willst du dir denn jetzt plötzlich eine kaufen, nur weil WatchOS 3 draußen ist? Das kriegst du dann noch nicht mal mit vielleicht.
Ja, weil sie günstiger wird vielleicht nochmal. Wer weiß. Muss man schauen. Oder weil sie klar sagen, wir bringen erst dann und dann eine neue raus. Aber das werden sie wahrscheinlich auch nicht tun, deswegen.
Ja, aber vor allen Dingen die Android-Dinger, die werden halt auch jetzt nicht schlecht. Und also ich glaube, sie müssen dieses Jahr eine rausbringen.
Ja, dann bleibt ja nur Herbst. Aber dann bin ich sehr gespannt, was da dann kommt.
Also ich bin schneller.
Ja,
längerer Akku.
Ja, schneller ist es halt jetzt schon, ne? Deswegen durch WatchOS 3. Deswegen, was soll da noch schneller sein? Also, ja, klar, dünner, leichter, mehr Sensoren, kann alles sein. Kamera.
Längere Akkulaufzeit, wobei
ja,
länger als einen Tag braucht sie halt nicht.
Du weißt ja halt, wie es ist, lieber dünner als mehr Akku. Sei denn, sie ändern da ihre Philosophie. Ja, weiß ich nicht. Kann man jetzt halt nur rumraten, wir werden es dann sehen, ne? Oder vielleicht gibt es irgendwann dann wieder die ersten Leaks von irgendeinem neuen Gehäuse, neuen Armband, wie auch immer.
Ich glaube, es gab jetzt schon irgendwelche Rumors, wie die aussehen könnte. Die sahen mehr oder weniger genauso aus wie vorher. Hatte, glaube ich, nur 1 oder 2 Sensoren mehr.
Ja, das wäre halt irgendwie noch denkbar, finde ich.
Weil einen Grund gibt es ja mehr, bald sich die zu kaufen, nämlich dass man damit
Unlocked. Deinen
Mac dann entsperren kann.
Ja,
genau.
Ne, Michael, das reizt dich doch auch.
Ja, das, ich sagte ja, das ja, war der eben, Grund, ne? Auf der WWDC zu sagen, okay, jetzt kaufe ich mir eine.
Möchtest du vielleicht im Herbst eine Apple Watch Sport Space Gray mit Reservearmband?
Ja.
Ja, musst du schon mehr als ein Huni rausspielen.
Ja, ich war ja ein bisschen enttäuscht, als ich jetzt gelesen habe, dass Race to Wake nur fürs 6S bzw. 6S Plus und für das SE verfügbar sein wird. Also nimmst dein Handy aus der Tasche, so wie man es auch von der Uhr kennt, du drehst den Arm, das Display geht an. Das wird leider nur mit den neuesten Modellen funktionieren. Und dann natürlich wahrscheinlich mit dem 7er oder wie es auch immer dann heißen wird. Schade. Muss ich mir wohl doch wieder ein neues iPhone kaufen. Ihr habt ja beide das 6S, ne?
Plus.
Ich das 6S.
Ja. Dann werdet ihr auf jeden Fall schon mal in den Genuss kommen. Und müsst nur einmal auf einen Knopf drücken, wenn ihr es entsperren wollt. Und nicht zweimal, wie ich es dann machen muss. Muss ja dann einmal.
Nicht mal, was du in der Zeit machen könntest.
Ja, eben. Ne? Ich meine, jetzt drücke ich einmal und es entsperrt sich. Dann muss ich zweimal drücken. Und das aufs Jahr gerechnet? Also.
Wenn es halt schon entsperrt ist, dann fährt der halbe Bildschirm runter.
Könnte ich noch einen zweiten Job annehmen. Mindestens. Ja, das sind also die Luxusprobleme, ne? Aber bin mal gespannt, ob das jetzt so bleiben wird, wie es jetzt in der Beta gerade ist halt. Ne? Mit dem Race to Wake machst du ja den Bildschirm an und dann kannst du deinen Finger drauflegen und entsperrst das Gerät, aber bleibst auf dem Sperrbildschirm, wo dann Widgets sind oder so. Und du musst, um in den Homescreen zu kommen, musst du dann ja nochmal, oder was heißt nochmal, du musst dann einmal auf den Home-Button wirklich drücken.
Ich jetzt auch.
Mit iOS 10 dann.
Schrecklich, da muss ich auch zweimal drücken. Dann musst du ja dreimal
drücken.
Du kannst ja Race to Wake machen, dann siehst du schon mal das Display.
Und wenn ich dann freigebe, dann bin ich direkt im Hauptmenü, ne?
Nee. Du musst.
Du kannst aber auch einfach den Knopf drücken. Du kannst einfach den Knopf drücken, dann bist du sofort angemeldet.
Also richtig drücken, ne?
Oder? Ja. Ja, aber du musst halt einmal drücken. Bildschirm, ne?
Bitte?
Na. Richtig drücken, dann bin ich auf dem Homebildschirm, weil der genau. Michael sagt ja gerade, ich würde, wenn ich einmal drauf drücke mit dem Fingertouch, dann würde ich immer noch den offenen quasi Notification sehen.
Genau.
Nee.
Doch, es ist also nicht drücken, sondern drauf halten, sage ich jetzt mal. Ne? Dann entsperrst du zwar schon mal das Gerät, dass du in den Widgets zum Beispiel irgendwie auf deine Fotos, auf deine Kontakte zugreifen kannst, wenn du da direkt auf eine Message antworten willst oder so. Das geht ja nur, wenn das Gerät entsperrt ist. Und um dann wirklich in den Homescreen zu kommen, da musst du halt den Homebutton wirklich reindrücken.
Oder ich drücke den halt einmal rein, dann bin ich auch auf dem Homebutton.
Genau, oder wenn du direkt den Button reindrückst,
ja, dann klar.
Bist du auch, in dem schlimmsten Fall, wenn er dann das Touch-ID nicht geklappt hat, dann sagt er dann immer noch, du musst mal deinen Finger auflegen und dann legst du den Finger aber nur auf und dann bist du auch entsperrt, bist auch drin.
Ja, wird auf jeden Fall eine gewisse Umgewöhnung.
Da wäre nicht auch ein geiles Feature gewesen, wenn es, wenn man einfach mit der Uhr kein Touch-ID mehr gebraucht hätte, aber so, wenn dir einer das Telefon klaut, dann
also.
Und das direkt neben dir verwendet, aber.
Ja, dann ist es immer noch entsperrt. Ne, da müsste sich auch sperren, sobald es sich entfernt. Aber denkbar wäre es irgendwie auch.
Könnte auch piepen, sobald es sich entfernt. Wie geil wäre das denn? Ja, dann kannst du dein iPhone nicht mehr vergessen. Das kann ja auch keiner mehr klauen.
Yeah. Ja, weiß ich nicht, ob das so gut wäre.
Ganz gut. Leute, mein Internet bricht hier übrigens zusammen gerade. Ich wechsle jetzt schon immer zwischen, jetzt bin ich wieder im WLAN, da habe ich so ein bisschen Empfang, aber so das per Kabel geht irgendwie gar nicht mehr. Ich wechsle immer hin und her gerade hier.
Das ist natürlich ein bisschen uncool.
Gucken, wie lange es noch hält.
Sollen wir uns denn jetzt die großen Themen nochmal raussuchen? Soll das ein bisschen beschleunigen?
Beschleunigen? Du willst vielleicht deine App-Downloads beschleunigen. Ist auch nur so ein kleines Mini-Feature, was man nochmal kurz erwähnen kann. Du kannst halt jetzt in Zukunft, zumindest wenn du 3D-Touch hast, kannst du irgendwie auf deine App, die du gerade runterlädst, oder mehrere, wenn du die runterlädst, kannst halt draufdrücken und sagen, lad mir die App jetzt aber zuerst runter. Wie viel Sinn das wieder macht, muss man sich halt auch dann überlegen.
Klingt das gut. Aber manchmal hat man ja wirklich so mehrere und dann will man aber die eine gerade benutzen. Dann
willst du die genau jetzt benutzen und damit deswegen soll die jetzt sofort runtergeladen werden. Ja. Ja, ist halt irgendwie ganz nett, auch wieder nice to have, aber man hätte es auch ohne geschafft. Jo, macOS Sierra, noch ein kurzer Abstecher. Da wird jetzt die Einstellung, welche Apps du dann runterladen kannst. Bisher gibt es ja diese drei Einstellungen, ohne Einschränkungen alles runterladen oder nur von zertifizierten Entwicklern oder nur aus dem App Store. Und da wollen sie jetzt wohl, dass keine Einschränkungen wegfallen lassen. Du kannst es dann halt immer noch ein bisschen umständlich über die Alt-Taste kannst du ja noch immer quasi rechte Maustaste und dann öffnen. Das wird wohl weiterhin funktionieren, aber diese generelle Option, dass du sagst, keine Einschränkungen, wird wohl wegfallen. Aus Sicherheitsgründen, wie man gelesen hat. Und dann gab es noch irgendeinen Typen, der jetzt so einen Patch rausgebracht hat. Wenn du Developer bist, kannst du ja schon macOS Sierra dir runterladen und ausprobieren und kannst das wohl mit so einem Installer auch auf älteren Macs installieren, bis 2008 zurück. Wobei, da wird sich dann halt zeigen, wie das dann mit der finalen Version ist, ob das noch funktioniert. Die Leute, die es ausprobiert haben, sagen, ja, läuft auch super noch auf meinem 2008er MacBook Pro oder auf dem Mac Pro. Muss man sich dann halt fragen, läuft es halt in allen Details noch stabil, weil es halt am Ende ja nicht offiziell supported wird. Ne? Also da muss man dann schon wieder Bastelfreund sein, um sich dann noch so auf eigene Gefahr mehr oder weniger dann noch das neue OS X oder Mac OS, wie es ja jetzt heißt, dann auf dem alten Gerät zu installieren. Aber für jemanden wie uns vielleicht nicht ganz uninteressant, dass man da dann mit so einem Patch noch sich das auch noch installieren kann und dann mal ein bisschen rumspielen kann.
Und dann kommt ein Update raus und nichts geht mehr.
Ja, kann sein, ne? Das, da
würde ich das vielleicht nicht machen.
Da bist du halt nicht vor gesichert, ne? Wenn Apple sagt halt, ne, hier macOS Sierra nur auf, ich weiß nicht, was haben sie gesagt? Ab 2009, glaube ich, mit 2009 wird's unterstützt. Und du installierst halt doch auf deinem 2008er oder 2007er oder was auch immer. Ist halt alles auf eigene Gefahr, logischerweise. Ist ja genauso hier mit den ganzen Jailbreak-Geschichten und sowas, ne? Ist ja dann auch immer. Du verlässt halt den rechten Weg sozusagen und begibst dich dann in Gefahr. Ja.
Gut, aber jetzt haben wir genug über ungelegte Eier gesprochen.
Genau, jetzt machen wir hier harte Fakten.
Ich würde sagen, die nächsten Themen dazu dann, wenn wir es wirklich mal in der Hand hatten, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Und ab Juni. Ja, selber so was, Erfahrungsberichte und nicht auch nicht genau wissen, ob das denn alles ist. Es kann sich ja auch alles noch ändern, ne? Das ist ja auch nochmal das.
Ja, ja, immer. Kann immer was rausfallen noch.
Was ist echt mit meinem Internet hier? Die absolute Hölle.
Ich weiß es nicht. Also noch kommst du eigentlich ganz gut
rüber. Ihr hört euch schrecklich, ja, aber dann ist der Upstream noch okay, nur der Downstream ist
ganz gut. Ist in Ordnung.
Funktioniert.
Weil ihr hört euch halt echt die ganze Zeit an.
Thorsten, willst du mal was erzählen? Du warst da doch wo?
Ach, ja, war halt nicht so. Also der Nintendo-Mark hatte einen Termin bei Nintendo gehabt. Nintendo-Mark heißt. Und hatte mich gefragt, ob ich damit hin mag, weil wir halt ja hier zusammen beim Kunden sitzen und dann war das eben auf dem Nachhauseweg. Kleiner Zwischenstopp. Was soll ich sagen? Das Essen war lecker. aber wir haben Zelda gesehen.
Zelda?
Aber der war noch kein Release-Termin und ich bin noch nicht so ganz sicher, ob das das mein Spiel sein wird. Und generell, ob das so.
Wurde euch da die Beta präsentiert oder konntet ihr da selber mal ein bisschen spielen? Oder
konntest du halt spielen. Also erst war auch so eine Show, wo das einer gespielt hat.
Das kennt man ja auch von anderen Präsentationen, Microsoft und so.
Was ist denn bei Microsoft mal abgestürzt?
Na, Windows. Ich weiß gar nicht mehr, welches war. Ob das XP war oder irgendein neues Windows wurde vorgestellt und mitten in der Präsentation gab es einen Bluescreen.
Nee, XP
war ja, als sie den, das war, als sie den als sie das Surface gezeigt haben, war, glaube ich, irgendwas.
Nee, das war auch mal
nee, das war auch früher schon mal.
Bei einer Windows-Präsentation. Es ist schon ewig her, aber.
Mhm.
Okay. Ja, lief sehr gut, wie er es da gezeigt hat und hat halt das ganz nett kommentiert und halt so ein bisschen vorgespielt. Dann konnte man halt eben an den an verschiedenen Stationen konnte man zwei verschiedene Demos spielen. Das erste, die Demo 1, da hat man so ein freies Spiel gehabt. Also man hat einfach so ein bisschen die Karte erkunden können, ein paar Gegner platthauen können, ein bisschen Loot einsammeln und ja, da halt so ein bisschen spielen. Teil 2 war dann waren die ersten 10 Minuten der Story, glaube ich. Mhm. Und das war dann schon besser. Aber auch da hat man relativ schnell gemerkt, dass es so ein bisschen nicht mehr so ein ganz klassisches Zelda ist, sondern eben schon sehr viel so, ja, was für ein Skyrim oder sowas sich anfühlt, weil es einfach viel größer und komplexer eben ist, als normales Zelda bisher war.
Gibt es da schon einen Namen für, wie das heißen wird?
Ja, irgendwas mit Wind.
Ein Release-Date, sagt's, gibt's noch nicht bisher, ne?
Nee, Release-Date gibt's noch nicht. Es wird halt auf jeden Fall erst nach März nächsten Jahres sein. Dann ja, irgendwas mit Wild, nicht mit Wind. Heart of the Wild? Nee. Breath of the Wild, genau.
Okay.
The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Nein, das wird ja eben auch auf der Nintendo NX erscheinen und die kommt ja wohl irgendwie Fuß ins März nächsten Jahres raus.
Mhm, stimmt.
Und auch auf den Versuch hin von Mark, da, ob der sich verplappert, so, bleibt's denn bei März? Hat er nur gesagt. Wir haben noch nie was zum Release-Termin gesagt. Nice try, aber wenn er jetzt darauf reingefallen wäre, dann macht er seinen Job wirklich nicht gut.
Ja, Ja, aber man hat auch nicht die neue Konsole irgendwie sehen können, Prototyp oder irgendwas in der Richtung.
Nee, das lief halt auf der Wii U.
Ah, okay.
Komplett und ja.
Ich lese gerade Codename NX, ist es ja auch. Vielleicht heißt sie auch anders.
Ich heiße sie einfach nur Nintendo zum Beispiel. Gibt's auch so Ideen.
Hm. Ja, aber das wäre ja irgendwie ein bisschen komisch, oder?
Weiß nicht. Ich meine, das erste ist auch Nintendo Entertainment System.
Ja, aber halt nur Nintendo. Ja, naja, mal sehen, ne? Ist dann auch wieder Rumraterei.
Genau. Wie gesagt, das war halt schon.
Und ihr wart da in Frankfurt und ist da irgendwie von denen irgendwie in die Deutschlandzentrale oder?
Das ist die Europazentrale.
Europazentrale.
Frankfurt. Ui, genau.
Okay. Mitten im Bankenviertel, oder?
Tatsächlich.
Ah, okay. Ja, nicht schlecht.
Also war auch irgendwie so ein Hochhaus im Endeffekt. Ich weiß nicht, ob es direkt im Bankenviertel war. Ich glaube nicht, aber halt schon irgendwie.
Ja. Ja, war mir bisher gar nicht bewusst, dass Nintendo da überhaupt sitzt und dann auch noch die Europazentrale. Aber gut, ich bin ja jetzt auch nicht so der Nintendo-Mensch. Marc wusste das bestimmt vorher auch. Und du auch.
Ja, war ja schon ein paar Mal da.
Okay. Also die laden da auch dann öfters ein zu irgendwelchen Neuvorstellungen. Höre ich da so ein bisschen
raus. Einmal im Jahr nach der E3 werden da so Presse und kleinere Blogs und sowas eingeladen.
Mhm.
Das war jetzt eben auch, man hat jetzt relativ viel Berichterstattung eben im Nachhinein dann auch gesehen.
Okay.
Wo ich dann auch auf den Fotos gedacht habe, ah, okay, das ist hier die dritte Station da.
Und gab es noch was anderes außer Zelda?
Nee, eben nicht. Also es gab sonst noch drei Indie-Spiele, aber sie haben zum Beispiel Paper Mario nicht gezeigt, was jetzt bald rauskommt und so. Also da war schon.
Was ist das? Hat das was mit Paper Boy zu tun?
Das erste war ja super. Weil das war ein
ja, das Spiel. Jetzige, also das erste war ja auf dem 3DS und das jetzige ist halt auf der Wii U. Also sie sieht ganz nett aus, auch, aber also am Ende des Tages ist halt immer noch das Gleiche geblieben und mal gucken, ob es einem gefällt.
Ach so, das ist so ein Rollenspiel.
Ja, ja genau. Aber das waren so total geniale Ebenen, die dann verschoben wurden. Also, wie soll man das beschreiben? Das, also, das war echt total genial, teilweise fand ich das.
Hm. Ich hatte jetzt gerade so im ersten Augenblick, hatte ich noch, kennt ihr noch Paperboy? Wo so 2D-mäßig Fahrrad, so ein kleiner Junge auf dem Fahrrad, wo du dann immer die Zeitungen verteilen musstest.
Ach so, da immer den Schwamm.
Da hatte ich so im ersten Moment dran gedacht.
Nee. Irgendwie was anderes. Du kennst doch diese komische Treppe, die nicht echt ist, wo man so hoch geht.
Diese optische so. Täuschung meinst
du? Ja, genau. Und das, da waren eben ganz viele so verschiedene Dinge, wo du auf einmal auf der Decke gingst und ach, total witzig.
Ja gut, mittlerweile ist ja natürlich
oder Thorsten?
3D.
Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, und auch der Trick, dass du halt eben zwischen 3D und 2D auch hin und her switchen konntest und dann plötzlich halt irgendwo dann irgendwo herpasstest, wo du vorher nicht herpasstest. Also du konntest dann irgendwelche Hindernisse umgehen, weil die halt in der 2D-Welt nicht da waren. Also auch ganz Meta, ganz abgefahren.
Ja.
Nicht, aber ganz abgefahren.
Mhm. Tja. Wirst du dir denn die neue Konsole bestellen, wenn sie rauskommt?
Nein.
Nicht.
Der Meister der Überleitungen.
Aber vielleicht bestellst du ja mal wieder was anderes an deine Packstation. Und ja, da gab es ja jetzt auch so einen Mega-Fail, würde ich schon fast sagen, von DHL. Gut gemeint, schlecht umgesetzt. Sie haben quasi ihr Packstationen-M-TAN-System selbst unsicher gemacht. Ja, wer es mitbekommen hat, vor ein paar Wochen hatte DHL ihre DHL-App mal wieder aktualisiert, so mit dem neuen Feature. Ja, du kannst jetzt halt nicht nur über SMS deine M-TAN bekommen, sondern jetzt zusätzlich dir auch in deiner DHL-App anzeigen lassen. Ich meine, denkt man ja erstmal, oh, cooles Feature, ne? Brauche ich hier blöde SMS, brauche ich nicht mehr bekommen. Oder brauche ich nicht unbedingt, kommt ja vielleicht nicht auf dem Gerät an, wo ich meine App auch drauf habe oder so. Ne? Aber es war halt dumm von DHL, das so umzusetzen. Das Problem ist nämlich halt, sobald du die Login-Daten hast, sprich halt die Postnummer und dein Passwort, womit du dich auf paket.de eben dann auch einloggst, konnten natürlich irgendwelche Leute, denen jetzt dein Account bekannt war, aus welchen Gründen auch immer, ne, konnten plötzlich halt schön direkt auch mit der M-TAN aus der Packstation deine Pakete oder Pakete, die sie sich da hinschicken lassen haben, wohin auch immer und was auch immer in diesen Paketen dann drin ist, konnten sich dann halt schön abholen, brauchten nicht mehr deine Handynummer oder dein Handy, wie man es vorher brauchte, irgendwie zu hijacken oder so, sondern ausschließlich nur noch diese eine Login-Information, was natürlich dieses M-TAN-Verfahren ad absurdum geführt hat. Und das hat wohl so ein Sicherheitsforscher irgendwie rausbekommen und hat sich dann auch an DHL gewandt. Die haben erstmal nicht reagiert und dann hat Heise das auch, ich glaube in der CT haben sie es dann auch veröffentlicht, haben das auch selber nachgestellt. Sprich, die haben halt diese DHL-Karte einfach kopiert. Der Witz ist halt auch, da steht dein Name im Klartext drauf, da steht deine Postnummer im Klartext drauf und irgendwie noch so eine feste ID, die scheinbar auf allen Karten steht. Sprich, kannst es einfach auslesen oder ne, wenn du von jemandem die Postnummer kennst und den Namen, kannst du halt einfach so da draufschreiben und schwupps hast du halt so eine schicke DHL-Karte dir von irgendeinem kopiert und kannst mit seinem Account dann halt Unfug machen. Also so wie ich gelesen habe, konntest du dir solche Accounts da in irgendwelchen zwielichtigen Foren für ein paar Euro kaufen und ne, deine Drogen oder was auch immer du dir dann da an die Packstation bestellt hast, dann über fremde Accounts entsprechend dir zuschicken lassen.
Das Schöne ist ja, wenn du irgendwo was bestellst, dann musst du dem ja dann sagen, dann dein Namen und deine Nummer.
Genau.
Und das heißt, das ist natürlich doppelt doof irgendwie.
Ja, also ne, wenn du da irgendwo was bestellst und der Shop ist vielleicht nicht ganz seriös, dann hat er schon mal deinen Namen und deine Nummer, kann die Karte schon mal fälschen, ne? Dann braucht er jetzt vielleicht noch dein Passwort, was vielleicht jetzt nicht besonders sicher war. So à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? Kann man ja auch, ja, je nach, ich weiß nicht, wie die Accounts, die sie da gekapert haben, rausgeholt haben, aber ich meine, ne, wenn man Brute Force macht und vielleicht nicht ganz so auffällig, kriegt das DHL-System das auch nicht mit. Ne? Und schwupps, ne? Mit Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6, was ja immer noch das weit verbreitetste ist, hat man da vielleicht ganz schnell mal so einen DHL-Account geknackt. Und dann in diesem Zusammenspiel mit schön aus der App rauslesen, die M-TAN, wunderbar. Also sie haben es sofort dann auch, nachdem es dann über Heise auch bekannt wurde, hat DHL dann reagiert und jetzt, wenn du dann auf die Option gehst in der App, kriegst du jetzt halt nur noch die Meldung, die Option Packstation steht leider im Moment nicht zur Verfügung. Wir halten sie auf dem Laufenden oder irgendwie sowas. Ja. Irgendwie so ein bisschen dumm gelaufen, würde ich sagen.
Ich hatte mir auch irgendwie dieses Feature in der App gesehen, dass wir also wollte da mal gucken, wo ist denn jetzt eigentlich die Nummer und hab sie dann nicht gefunden und hab dann eben später gelesen, okay, die haben es jetzt gestoppt aus den
also Gründen, die du erwähnt hast. In der iOS-App hast du halt links dieses Menü, was du aufklappen kannst. Da gibt's halt dann so einen Menüpunkt Packstation. Da stand halt eine Zeit lang die aktuelle M-TAN. Da stehen jetzt vier Striche. Und ja, genau, du brauchst halt jetzt die M-TAN aus deiner SMS. Du kannst über die App noch eine neue anfordern bei Bedarf, aber die kriegst dann halt auch wieder ausschließlich nur per SMS. Was es dann halt wieder einigermaßen sicher macht, ne? Da muss halt schon jemand irgendwie Zugriff auf dein Handy haben oder deine SIM-Karte oder wie auch immer. Oder es schaffen, was manche scheinbar auch schaffen, über die DHL-Hotline dann irgendwie die Handynummer zu ändern. Also die scheinen das wohl da auch mit gewissen Überredungskünsten manchmal geschafft zu haben. Ist halt, ja, nicht hundertprozentig sicher. Und sie haben es halt nicht mal auf deine Pakete oder so abgesehen, die du dir da hinschicken lässt, sondern wollen halt wirklich diesen Account haben, um sich da irgendwelche illegalen Dinge zu bestellen. Du kannst es ja auch deutschlandweit benutzen, ne? Also ist ja auch
Ja, aber das Komische ist, ich habe jetzt heute wieder eine Nachricht gekriegt, dass in Recklinghausen in der Parkstation was angekommen ist.
Ja.
Jetzt bin ich hier in Metzingen hingegangen, wollte es abholen, das war nicht da.
Ja, blöd.
Ne? Also von wegen deutschlandweit.
Ja, ja, genau. Da, wo du es dir hinbestellst, kommt es dann an. Scherz, geht's.
Mann, das ist doch mal ein Feature, ne?
Ja.
Ja.
Ja. Was soll man dazu sagen, ne? Aber ich verstehe es auch nicht, dass da keiner mal drüber nachgedacht hat vorher, bevor sie dieses Feature da eingeführt haben.
Ja, vor allen Dingen waren sie ja schon gewarnt und haben es dann trotzdem nicht geändert. Ist natürlich immer besonders bitter, ne?
Ja, ja, sie haben ja am Anfang gesagt, nein, das ist kein sicherheitsgefährdendes Feature. Bis dann halt CT mal den Beweis angeführt hat.
Ja, und irgendwo im Darknet und so stand irgendwas, ne?
Ja, da konntest du halt hier die Foren, in diesen Foren dir solche Accounts für einen Euro klicken oder so. Oder für einen Satoshi oder keine Ahnung.
Okay, warten wir mal ab, ob das nochmal wiederkommt.
So, mein Internet löst sich ja auf. Ich verstehe euch echt so gut wie nicht mehr.
Das ist schade. Wird
tendenziell eher schlechter.
Wir verstehen dich zumindest noch.
Ja, das ist natürlich auch die Hauptsache eigentlich. Warst du schon mal, das ist doch nicht so verkehrt, wenn ich was kriege.
Wir können auch.
Wie sieht's denn, kennt ihr schon aus?
Den Sack zumachen. Genau.
Fortgeschritten. Kennt ihr schon noch oder nicht?
Ja, ich kenne noch
was
und Mario kennt auch noch was.
Ja, aber für mich ist es auch nicht wichtig. Ich kann es auch beim nächsten Mal bringen.
Gut, ich hau meins noch raus, weil es noch halbwegs aktuell ist. Wenn ihr jemanden kennt, der Game of Thrones aktuell guckt oder in Zukunft vielleicht auch noch andere Serien und da sehr erpicht drauf ist, keine Spoiler zu bekommen, könnt ihr ihn wunderbar ärgern. Gibt es nämlich eine Seite, die heißt spoiled.io und das ist so ein Service, kostet irgendwie 99 US-Cent und dann kannst du da halt sagen, hier, der und der, die und die Nummer, schick dem doch immer mal so Spoiler, sobald die nächste neue Folge raus ist. Ist bisschen böse und gemein, aber es scheint wohl einen Markt dafür zu geben, dass Leute das dann machen. Ist auch ein ganz, ganz witziges Bild auf der Titelseite. Da hält so eine Dame ihr, weiß ich nicht, ihre Schwester, ihr Kind, was auch immer, eine jüngere Dame. Und die wird dann quasi gezwungen, da auf das Telefon zu gucken mit dem nächsten Spoiler. Also, ja. Kann man wahrscheinlich auch selber machen.
Aber
oder?
Wer 99 Cent dafür bezahlt, um ein Arschloch zu sein?
Ja.
Also,
ja, selber machen, das ist ja das Anonyme da. Das ist ja, glaube ich, der Gedanke.
Genau, es ist anonym.
Du schickst es jetzt jemand anderem und der weiß aber nicht, von wem das kommt. Da ist ja auch so eine lustige Nachricht. Ich weiß ja nicht, wer du bist, aber du hast mir jetzt die Serie komplett versaut.
Ja, genau. Ja, ich fand es einfach nur ganz witzig. Die Leute, die dann die Spoiler bekommen, finden es wahrscheinlich überhaupt nicht witzig. Da soll es ja gerüchteweise auch schon fast Tote gegeben haben bei solchen Dingen.
Kennt ihr denn noch die Geschichte hier, als einer aus dem Star-Wars-Film rausgekommen ist und dann irgendwie geschrien hat, hier so stirbt und dann wurde er aufs Übelste verprügelt?
Ja,
also,
ja, genau.
Ich meine, da muss man ja auch sagen, der hat auf jeden Fall mal...
Hör mal, Thorsten,
nein,
den Spoiler hast du bei mir auch gebracht.
Ich dachte, du hast ihn schon gesehen, Mann.
Bin.
Ja,
das ja,
kann
ja.
Ja, keine Ahnung, dass du den.
Ja, jetzt überleg Jahr dir, was du jetzt sagst über denjenigen.
Derjenige, der das absichtlich geschrien hat, um den Leuten da den Tag zu verderben, der hat auf jeden Fall mal einen hinter die Löffel verdient, aber die haben den ja fast totgeschlagen.
Ja, das,
und das ist halt eben
sehr
schon krass. Also, der hat einem halt einen Film versaut und mehr nicht. Und, aber, wie gesagt, dass die Leute dann applaudiert haben und sowas, also hättest du am besten mal direkt alle, die da standen, hättest du auch nochmal direkt mitgenommen und denen einen verpasst, aber
ja.
Also ich sag mal eins, wenn ich jetzt in der Zukunft auf meinem Handy ein Spoiled.io kriege, Michael, dafür komme ich auch nach Berlin.
Man kann auch,
war das ein Hörer?
Man kann auch gerade voten, was sie als nächstes unterstützen sollen. Im Moment ist The Walking Dead mit 46% vorne.
Ja, gefolgt, doch gar nicht.
Gefolgt von House of Cards mit 32%.
Aber The Walking Dead läuft doch auch in Amerika nicht.
Ja, aber da wird ja demnächst die neue Staffel dann kommen und dann steht der Service bereit.
Ach so, okay.
Siehst du? Ich glaube, Game of Thrones ist jetzt gerade rum, kann das sein, weil das wird nicht mehr da angeboten.
Es gibt noch eine Folge und deswegen gerade ganz vorsichtig. Ja, ich habe sie noch nicht gesehen, die letzte Folge. 90 Cent. Ja, und deswegen hier gerade ganz vorsichtig. Ich habe so schnell hier aufgelegt, so schnell konnte ich mal gucken.
Nein, wir machen das natürlich nicht.
Gut, so, ja. Noch einen gespielten Witz zum Ende.
Ja. Ah ja, Gott sei Dank, der kommt ja jetzt noch.
Wir erzählen jetzt hier was Neues.
Wir sagen jetzt schon mal jetzt Tschüss noch, und dann kommt der Witz. Warte mal,
noch
oder?
Einen schlechten Witz am Ende, ja, genau.
Also Tschüss zusammen und hört den Witz noch.
Ja,
tschüss, bis zum nächsten Mal. Richtig scheiße sein. Mario, das war jetzt so die Lache, die jetzt so am Ende war.
Juhu, ich lache nicht. Das gehört dir dazu.
Also, fahren ein Ingenieur, ein Physiker und ein Programmierer mit einem Auto, das mit einem Mal eine Panne hat und liegen bleibt. Der Ingenieur sagt daraufhin, ich vermute, dass das an der Einspritzanlage liegt. Ich schau mal nach. Der Physiker sagt, ach Unsinn, da wird bloß ein Kabel locker sein. Sagt der Programmierer, das kann ich mir nicht vorstellen. Am besten wir steigen alle aus, da ein und starten das Auto erneut. Dann wird's schon wieder gehen. Tschüss.
Scheiße.
Oh je.
Tschüss. Ich wollte nicht lachen.